Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Also, dass ich jetzt hier bin, ist schon, glaube ich, auch für mich nochmal ein Sprung zu sagen, hey, ich gehe jetzt wirklich mal 8 Tage in eine Diabetesklinik und lass mich durchchecken und lass mich behandeln und stelle um auf eine Pumpe. Das habe ich wahrscheinlich letztes Jahr nicht gemacht, obwohl ich es eigentlich gerne schon gemacht hätte in den Herbstferien, wegen dem anstehenden Wahlkampf.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek.
Und Stefan Seiler.
Hallo und herzlich willkommen zu Candy Diaries.
Herzlich willkommen. Hallo Laura.
Was ist los mit dir? Stefan ist heute ganz ehrfürchtig. Und das liegt daran, glaube ich, dass wir einen hohen politischen Besuch bei uns bei Candy Diaries. So seriös war es noch nie. Obacht.
Richtig.
Was passiert heute?
Aber Obacht, das, da die beiden ersten Buchstaben von Obacht, die verraten schon einiges. Denn wir haben einen echten Oberbürgermeister bei uns. Ein Oberbürgermeister mit Typ-1-Diabetes, der einen Hochdruckjob hat wie kaum einen anderen. Und dass man das zusammen mit dieser Erkrankung ausführen kann, das wird den einen oder anderen überraschen. Und das auch noch in einer der schönsten Städte Deutschlands, wie ich finde, nämlich Freiburg. Herzlich willkommen, lieber Martin Horn.
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dabei zu sein. Und das mit einer der schönsten Städte kann ich auf jeden Fall bestätigen. Den schlechten Wortwitz mit Obacht auch natürlich.
Wir müssen dazu sagen, wir zeichnen zu später Stunde auf. Es ist 21.29 Uhr. Für uns alle war das, glaube ich, schon ein recht langer Tag. Deshalb werden wahrscheinlich meine Wortwitze auch nicht besser. Und Martin, vielleicht kannst du es kurz erzählen. Du befindest dich gerade auch an einem besonderen Ort, nämlich in einer sexy Diabetesklinik. Erzähl mal.
Ja, richtig. Ich bin in Bayern, in Bad Heilbrunn, also eigentlich in Freiburg Oberbürgermeister. Und ich bin zum allerersten Mal überhaupt in so einer Diabetes-Auszeit. Ich habe seit 2020 Diabetes und bin jetzt gerade in der Fachklinik. Bad Heilbrunn ist, glaube ich, nach Bad Mergentheim die zweitgrößte in Deutschland. Und bin genau heute eine Woche da und quasi ab morgen dann eine Woche meine neue Pumpe. Oder zum ersten Mal überhaupt eine Pumpe. Und deswegen ist es, Grüße aus der Diabetesklinik, könnte ich sagen.
Oh, aber das ist ja super interessant, weil wir haben noch gar nicht so richtig über das Thema Schulung und Diabeteskliniken gesprochen, Stefan. Das haben wir irgendwie so ausgelassen und jetzt haben wir live vor Ort, Martin Horn berichtet, live vor Ort. Wie ist die Stimmung? Herr Horn, was sehen Sie? Was beobachten Sie? Was machen die anderen Menschen mit Diabetes falsch und hören die auch alle brav unseren Podcast in dieser Klinik?
Über die Lautsprecher wird es sozusagen einmal am Tag ausgestrahlt in alle Zimmer direkt hier.
Das war toll, das soll ich mal machen.
Ja, es ist auf Rezept anordnen quasi einmal. Muss ehrlicherweise sagen, es ist alles ein bisschen neu für mich, weil es ja schon irgendwie so ein Akutkrankenhausaufenthalt ist. Also theoretisch auch mit Ausgehverbot. Ich habe ein bisschen gewitzelt, es ist ein bisschen wie eine JVA, weil man quasi wirklich eigentlich tagsüber außer in den Klinikgarten gar nicht raus darf. Und trotzdem ist es war es schon sehr hilfreich für mich, nicht nur gute Untersuchungen, sondern auch eben Top-Diabetesberaterinnen und so. Also war wirklich sehr, sehr hilfreich und auch die Umstellung auf die Pumpe hat, glaube ich, so deutlich besser geklappt als vermeintlich zu Hause. Und mein Leben ist auch nicht ganz langweilig, somit war das irgendwie Auszeit mit Klinikaufenthalt plus Diabetespumpe irgendwie alles ganz gut zusammen.
Ich möchte gleich unbedingt wissen, warum und wieso und welche Pumpe. Aber vorher müssen wir natürlich klären, ist die Klinik überhaupt gut für dich? Denn wie hoch ist denn dein Blutzucker da überhaupt?
Also ich muss ja 6-mal am Tag blutig messen und werde nachts um 2 sogar geweckt. Also auch ich muss immer den Sensorwert und den Blutigwert messen. Und ich würde mal sagen, 141 auf dem Sensor, somit stabil.
141 Milligramm ist um die 7, also knapp 8 Millimol. Laura, wie viel hast du?
Ich habe 153 oder sowas.
153, warte. Okay.
So ja, 157.
Um die 8,9 Millimol. Ich habe 105 aktuell. Das sind um die so knapp 6 Millimol. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte vor einer halben Stunde, weil ich noch kurz vor der absoluten Ohnmacht mit Alarm aus allen möglichen Devices, die ich an mir hatte, Pfeil nach unten, 54, also ich glaube, es sind so 3 Millimol oder so, kurz vor Gute Nacht. Jetzt bin ich immer wieder hier. Auferstanden.
Aber super, dass du dann so niedrig bleibst, weil wir hatten ja auch schon mal das Thema Unterzuckerung und dass man, also ich schieße danach immer so dermaßen nach oben. Also ich finde 105 ist ein Traumwert nach einer Hypo. Das kenne ich bei mir anders. Martin nickt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber kennt ihr das auch so? Also wenn ihr dann in so einer Situation seid, vielleicht auch du als Oberbürgermeister noch viel mehr. Ja, stell dir mal vor, du musst gleich eine wichtige Rede halten oder in einem Podcast wie diesem auftreten und hast einen Wert von 55, Pfeil nach unten, also 3 Millimol, Pfeil nach unten und denkst so, ach du meine Güte, wie soll ich das denn machen? Bist du dann so vernünftig, dass du dann quasi nur so viel Traubenzucker oder Cola oder Saft zu dir nimmst, wie es quasi gewollt und gefordert wird? Oder sagst du, egal, ich esse jetzt noch eine halbe Tafel Schokolade, Klammer auf, so wie ich gerade eben, Klammer zu.
Also ich würde sagen, beruflich passt es ganz gut, weil ich bin ja fast immer dann in Anwesenheit von anderen Leuten. Also ich sitze vorne im Gemeinderat, am Rednerpult stehe ich oder wo auch immer. Und dann trinke ich ja meistens einfach nur einen Schluck Saft oder zwei Schlucke Saft, das geht. Das heißt, das Problem eher nach obere zu schießen, habe ich eher, genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, dann eher privat, wenn ich nachts irgendwie ist der Alarm gesimmt, meine Frau macht mich wach, ich sage, oh scheiße, ich gehe runter in den Kühlschrank, trinke dann quasi irgendwie ein Glas Hafermilch und danach halt noch ein paar Gummibärchen und danach irgendwas anderes und bin dann natürlich viel zu hoch und wach dann irgendwie bei 250er nach wieder auf. Übrigens zum Thema Vorbildfunktion. Also ich habe mich jetzt, wie gesagt, seit 2020 Diabetes und ich habe immer ja gespritzt, also einfach Langzeit- und direkt wirkendes Insulin und habe immer gedacht, das passt ganz gut und ich bin direkt unten reingelaufen hier in die Klinik, habe mich bei der Anmeldung hingesetzt und direkt ging mein Diabetes-Alarm los. Also es war so ein kleiner Fremdschämen-Moment, quasi der Klassiker, quasi ich komme rein, piep, 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 piep. Ich so, ich musste hier drüben. Genau, also es war der Vorführeffekt, ich habe das alles unter Kontrolle, das klappt voll gut, ich brauche keine Pumpe. Genau.
Ich brauche sie überhaupt nicht.
Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ja, das heißt, ich glaube, das kann Laura und ich auch ein Stück weit.
Das Gefühl. Darf ich dich mal fragen, du bist jetzt dort, also du hast seit 2020 Diabetes, aber du hast gesagt, das ist jetzt deine allererste Schulung oder dein erster Krankenhaus, Klinikaufenthalt. A, warum erst jetzt und B, warum jetzt? Ja, weil du eine Pumpe willst, aber bitte führ uns mal da durch, warum die Pumpe und welche Pumpe?
Also ich habe, also eine gute Frage. Also Diabetes war ganz neu für mich. Ich habe das gekannt quasi bei Kindern und Jugendlichen etc. Typ 1. Also ein bisschen auch eher ja eure Lebensgeschichte, wie ich es jetzt gehört habe. Aber die, bei mir kam sie total aus dem Nichts heraus. Am Anfang war auch so ein bisschen eine Wischiwaschi, die Diagnose kurz. Also ich wurde erstmal nochmal 4 Tage irgendwie konservativ behandelt und dann hieß es, Typ 1, Lada. Also dieser Erwachsenentyp.
Was heißt konservativ?
Ja, konservativ heißt, also ich habe halt irgendwie, es war gar nicht so schlecht am Anfang. Ich habe Krämpfe gehabt nachts, bin immer aufgewacht, habe einen Brand gehabt, habe so ein bisschen Kopfkratzen gehabt, habe gedacht, irgendwie Flöhe oder Läuse oder sowas, also irgendwie aus dem Kindergarten. Und habe dann meinen Arzt angerufen und habe gesagt, hey, du, ich habe voll die Krämpfe immer nachts. Und ja, nimm Magnesium. Habe ich gesagt, sehr schlau, wäre ich nie drauf gekommen, aber mache ich, ja. Und habe dann jeden Tag ein halbes Kilo abgenommen, obwohl ich so richtige Heißhungerattacken hatte und wahnsinnig viel getrunken habe und so. Und habe das dann 10 Tage gemacht, also war dann 5 Kilogramm leichter, ein bisschen mehr sogar. Und habe dann nochmal gesagt, bei meinem und dann bin ich hin und war gleich beim Urintest, knapp 500, ich glaube 490 oder sowas. Und dann war das ja eigentlich klar, aber mein Hausarzt hat mich damals erstmal quasi gedacht, weil ich glaube, er dachte selbst, dass es eher nur Typ 2 sein kann in dem Alter. Und hat mir dann quasi erstmal irgendwie Tabletten gegeben und dann im zweiten Schritt Lantus. Aber das ist alles nicht runtergegangen. Und dann bin ich zum Diabetologen in Freiburg gegangen und der hat mir super schnell, super hart geholfen, ganz intensiv abgestimmt und es hat sehr gut geklappt. Und deswegen habe ich dann auch, es war irgendwie so, ich springe auf einen fahrenden Zug auf, weil das war auch, ich habe mich auch gar nicht krank geschrieben oder sowas, sondern habe einfach weiter Oberbürgermeister froh sein gehabt. Und es war natürlich auch 2020 mitten in der Pandemiezeit, die für ganz Deutschland, für die ganze Welt, für alle beschissen war. Aber wenn du politisch Verantwortung trägst, dann ist der Stressfaktor ja noch krass höher, weil du ja auch Sachen umsetzen musst, wo du einfach denkst, warum? Und das war schon heftig.
Ja, du warst ja auch da noch nicht so lange Oberbürgermeister. Du bist, was muss man vielleicht dazu sagen, die mit der Freiburger Lokalpolitik nicht so vertraut sind. Du bist parteilos, du kamst 2018 ins Amt. So schien es zumindest von außen, korrigier mich bitte, aber du warst jetzt ja auch nicht von Beginn an der Favorit da, sondern du hast ja einen Amtsinhaber der Grünen aus dem Amt geworfen gewissermaßen. Musstest dich ja vielleicht auch noch behaupten und erstmal vielleicht an dem Amt so richtig einfinden. Und dann 2 Jahre später kommt so eine Diagnose, chronische Erkrankung, Typ 1 Diabetes, und da stellen sich doch bestimmt ganz, ganz viele Fragen, oder? Macht man das öffentlich? Redet man drüber? Kann man das dann überhaupt noch weitermachen? Welche Fragen und Zweifel sind dir da durch den Kopf gegangen, als du die Diagnose erhalten hast?
Also alles richtig, was du sagst. Ich bin parteilos, war noch nie Mitglied in einer politischen Partei. Das geht auf der kommunalen Ebene. Im Landtag oder im Bundestag würde das nicht gehen. Da musst du in der Partei sein. Habe internationale soziale Arbeit studiert, habe bei Greenpeace in Neuseeland gearbeitet. Also würde ich sagen, hat eine sehr nachhaltige, eine sehr soziale Ader. Und am Ende ist Kommunalpolitik oder gerade Bürgermeisterin, Bürgermeister ja immer sehr stark auch persönlichkeitsgeprägt. Und somit ist es immer, du stehst damit krass am Mittelpunkt. Also einen Job, den kannst du ja nicht einfach abgeben. Also egal, ob ich zum Wochenmarkt gehe, mein Kind im Kindergarten abgebe quasi oder abends in der Kneipe sitze, werde immer auf dienstliche Sachen angesprochen. Und daher ist es natürlich auch gerade, auch Krankheit fällt dann ja immer auf. Und ich musste mich erstmal damit beschäftigen. Ich habe LADA, Typ 1 LADA, überhaupt nicht, gar nicht gekannt. Ich habe erstmal in der Frustreaktion habe ich LADA-Chips gekauft. LADA-Chips gegoogelt. Ich habe einen LADA-Chips, einen Sowjet-Chip aus meinem Geburtsjahr gegoogelt. Aber ich kann weder Autos reparieren, noch haben wir überhaupt privat ein Auto. Deswegen habe ich mir dann ein Fahrrad aus meinem Geburtsjahr gekauft. Also ein bisschen mehr Freiburg-Style, ein Rennrad, ein Colnago. Mhm. Als Frustkauf quasi irgendwie so. Nein, das war alles neu für mich. Und daher, ich habe das dann öffentlich gemacht. Und zwar schon, es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, im August wurde ich diagnostiziert. Und ich wollte es dann noch relativ zeitnah aufmachen, habe aber so ein bisschen Aufhänger gebraucht und habe dann den Weltdiabetestag genommen im November. Ja. Und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit Sandra Starke. Die hat Fußball gespielt beim SC Freiburg. Profifußballer, ich bin auch im Nationalkader. Hat die gespielt und die hat auch Typ 1. Und wir haben dann an dem Tag beide gesagt, wir haben das beides quasi auf Social Media und dann medial einmal begleitet und haben gesagt, wir machen es bewusst auch, gerade weil Typ 1 ja viele Kinder und Jugendliche dann auch bekommen, so ein bisschen mutmachend, hey, Profifußballerin, Nationalmannschaft, Publiker, Oberbürgermeister, passt ganz gut, man kann irgendwie auch was erreichen. Ja.
Wie waren denn die Reaktionen, nachdem du das öffentlich gemacht hast?
Ich glaube gut. Ich habe ganz wenig Kritik bekommen und gleichzeitig verstehen ja viele nicht, dass das schon auch eine Art der Schwerbehinderung, der Beeinträchtigung ist. Also dass man damit ja sogar einen Grad der Behinderung auch bekommt und so weiter. Also ich glaube, Diabetes ist halt diese Volkskrankheit. Die Leute denken dann, genauso wie wir das dann hören, kannst du es überhaupt essen und pass auf und ist es nicht zu süß oder brauchst du was? Aber so richtig Typ 1 zu verstehen, das als Autoimmunkrankheit und mit all den Folgen, was das bedeutet und so. Ich glaube, das ist gar nicht so präsent. Allerdings habe ich mich extrem rabiat für öffentliche Spritzen entschieden. Also ich habe keine Pumpe genommen habe, habe ich mich am Tag 10, vielleicht manchmal 15 Mal gespritzt, weil ich ganz viel korrigiert habe, immer wieder dann auch. Und das habe ich total öffentlich gemacht. Also vorne im Gemeinderat sitzend, genauso wie in der Stadt unterwegs. Also in der Bahn oder sowas. Das habe ich wirklich versucht, von Anfang an sehr wenig zu verstecken.
Aber was hast du da gesagt? Welche Worte hast du da benutzt?
Ja, ich habe gesagt, ich habe Diabetes Typ 1 und deswegen muss ich mir Insulin spritzen. Ich habe mir schon noch ein paar Bugs erlaubt. Also ich habe zum Beispiel so der Klassiker, man hat ja unter diesem normalerweise schicken Hemd, das ist so eine Art von so, ich habe dann so ein lachsfarbenes Unterhemd an quasi, mit einem V-Ausschnitt und hier, dass man das halt nicht sieht. Und ich habe eine Zeit lang, habe ich hier wirklich durch dieses Unterhemd durchgespritzt. Da hat mir dann mein Diabetologe dann irgendwann meinen Kopf gewaschen und hat gesagt, Alter, du spritzt dir da immer Hautpartikel rein in deine Haut, in deinen Bauch und hör auf, das zu machen. Und dann habe ich quasi das immer schön brav wieder hochgezogen. Ja.
Aber stimmt, das hat man früher gemacht. Durch die Jeans, wollte ich gerade sagen. als ich noch Spritzen hatte, weil man dann auch immer zu, ich finde, man wird so ein bisschen, also es ist ja eine Art von Faulheit oder Bequemlichkeit oder Trägheit, dann, ich saß dann auch mal in der Deutschen Bahn, dachte so, nee, also jetzt aufstehen und bis da hinten und ein freies WC suchen, so einfach zack durch die Jeans und so, also man hat das früher gemacht, aber ich glaube, besonders hygienisch ist das nicht, ehrlich gesagt. Was ist denn für dich unberechenbarer? Ist für dich eher irgendwie eine Gemeinderatssitzung unberechenbarer oder dein Blutzucker? Was stresst dich mehr? Diabetes oder Politik?
Also, ist also eine fiese Frage und eine gute. Also ich würde sagen, also das es kommt immer drauf an, also jetzt, ich bei uns war Wahlkampf und die Zeit war natürlich total intensiv. Da war Politik auf jeden Fall ganz klein Stressfaktor auf Nummer eins für mich. Und gleichzeitig, also habe ich auch Diabetes vielleicht ein bisschen verdrängt, in dem Modus, dass ich einfach als stabil war, ich eher ein bisschen immer zu hoch. Und gleichzeitig ist es so, dass ich habe oft das Gefühl, ich kann mich gar nicht so richtig auf Diabetes konzentrieren, weil wir halt drei Kinder haben und ich ein krass intensives Leben führe mit super viel Druck und irgendwie Feuerwehr da, Gemeinderat hier, städtische Finanzen, Streitereien auf Landes- und Bundesebene, dazu noch Internationales. Also es sind ja ganz viel immer so Angriffskrieg in der Ukraine, Lemberg, Lviv ist unsere Partnerstadt und so weiter. Ich war jetzt gerade vor 2 Wochen, direkt vom Krankenhaus war ich 4 Tage in der Ukraine und so. Also es ist einfach sehr, sehr intensiv immer. Und deswegen versuche ich Diabetes eigentlich so niedrig, auf niedriger Sparflamme gut zu halten, dass es passt. Und dann ärgere ich mich natürlich manchmal, ey, scheiße, sind die Werte viel zu hoch. Oder ich fange an zu zittern und denke so, oh scheiße, ich brauche wieder, weiß ich nicht, natürlich war das ungewöhnlich. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal ein bisschen längeren Joggen, habe ich mich verschätzt, da hatte 3 Traubenzucker dabei, das hat nicht gereicht. Ich musste anhalten und irgendwo klingeln und nach Apfelsaft tragen. Also das war schon ungewohnt. Also das
war hallo, hier ist der Bürgermeister. Der Bürgermeister braucht Apfelsaft. Die Leute so aus dem Häuschen.
Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Er begleitet mich seit der ersten Generation. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist und ich sehe auf meinem Handy meine Blutzuckerwerte, er gibt Alarme ab.
Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren. Man muss ja auch sagen, kontinuierliche Glucose-Monitoring-Technologien helfen wirklich, den Langzeitzuckerwert zu senken. Und damit wird dann auch der HbA1c-Wert besser und die Glukoseeinstellung kann insgesamt verbessert werden, wenn man einen solchen Sensor am Arm trägt.
Vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. Und durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Ist wirklich vollkommen absurd, nicht so einen Sensor zu benutzen.
Er funktioniert bei mir, wenn ich mitnehme in die Sauna, wenn ich mitnehme zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein, ich nehme ihn auch natürlich mit zum Schwimmen. Ich dusche jeden Tag mit ihm. Es ist eine sehr intime Beziehung. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich, wie klein, was schätzt du?
Der ist ja wie so ein 2-Euro-Stück oder so.
Ja, wie 2 übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen. Also sogar noch schlanker, noch schmaler.
Bei mir sieht man den nicht. Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern, in Jeans. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen.
Das Freestyle Libre System ist übrigens in über 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von mehr als 6 Millionen Menschen.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Also ich finde, das ist wirklich selbst für Menschen wie mich mit 2 linken Händen idiotensicher.
Der ganz neue Freestyle Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage Tragedauer.
Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de. Und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende. Aber darf ich dann noch mal kurz nachfragen nach diesen ersten Wochen? Du hast die Diagnose gerade erhalten. Du bist immer noch relativ frischer Oberbürgermeister. Du hast ja damals den grünen Salomon aus dem Amt geworfen, der ja auch irgendwie wie lange war der im Amt? Mehr als 10 Jahre.
16 Jahre.
Das war ja auch eine Institution. Ich vermute mal, da lagen ja bestimmt auch ganz viele Erwartungen auf deinen Schultern. Und du hattest ja vielleicht auch das Bedürfnis, da gerade in der ersten Amtszeit, in den ersten Jahren, eine besonders gute Leistung dahin zu legen. Und dann bekommst du diese Diagnose. Wie oft hast du da im Krankenhausbett oder auch danach gedacht, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Vielleicht muss ich das Amt doch sein lassen. Wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen, wenn du sie hattest?
Ja, das Verrückte ist, ich war nie im Krankenhausbett. Also ich war nie stationär, sondern das war einfach, wie gesagt, wie so ein laufender Zug. Ich war konstant im Überzucker. Ich hatte ein HbA1c, glaube ich, von 14 oder sowas, als ich diagnostiziert wurde.
Oh.
Ich habe das so mitgeschleppt quasi es war alles Learning by Doing. Ich weiß noch, als unsere Tochter wurde im Februar geboren, da habe ich mir meinen Sensor rausgerissen, dann ist mein Diabetologe, das war in der Hochzeit Covid, also damals durfte nur eine Person ins Krankenhaus zum Besuch kommen, und dann hat er mir quasi vors Krankenhaus mir noch einen Ersatzsensor gefahren, weil ich keinen Sensor mehr hatte. Also das war alles sehr improvisiert, und der Erwartungsdruck, den du jetzt so beschreibst, der ist so nachvollziehbar in der Denke, aber in der Realität damals war ja alles Corona, totale Ausnahmesituation. Das heißt, ich glaube, dass es sogar eher ein Grund war für mich, das war vielleicht mein Autoimmuntrigger. Also das kann man ja nicht nachweisen, warum es wirklich ausgebrochen war. Aber ich hatte so eine richtig krasse Corona-Entscheidung, wo ich am ganzen Körper so richtig Adrenalin geflutet war. Und dann habe ich's, und danach kam dann meine Diabeteserkrankung. Also in meinem Kopf reime ich mir das sogar so ein bisschen zusammen, dass es ein Stück weit zusammenhängt mit Infektionen, noch kurz vor Corona, längere Zeit. Ja. Dann so krass dieser Stressfaktor, auch viele total irrationale Entscheidungen. Bei uns im Dreiländereck, 4 Kilometer nach Frankreich ist Freiburg, 40 in die Schweiz. Wir waren mit so die Ersten, die sozusagen so krasse Inzidenzen hatten. Und ich glaube, es war fast eine Nebensächlichkeit, bis ich es dann so richtig öffentlich gemacht habe. Und trotzdem war das natürlich, hat mich das brutal unter zusätzlichen Druck gesetzt. Also wahnsinnig unter Druck, weil ich ja noch, irgendwie musste auf einmal meinen Körper managen, und ich war nie chronisch krank, ich hatte nie Probleme. Niemand bei uns in der Familie hat Diabetes. Aber es gibt, war für mich im Kopf und im Herz war ein Punkt, ich war erstmal kurz dankbar für die Diagnose. Warum? Weil meine Mama an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist 2017, und das war so auch ein Trigger für die Kandidatur in Freiburg. Nach der Beerdigung zum Krafttanken sind wir nach Freiburg gefahren, und als ja klar war, irgendwas stimmt mit der Bauchspeicheldrüse nicht, und bis ich dann quasi in der Röhre war und dann klar war, hey, es ist nur Diabetes Typ 1, war bei uns erstmal in der Familie, kein Bauchspeicheldrüsenkrebs, weil das war natürlich so, das wäre auf jeden Fall noch viel heftiger gewesen.
Ja, aber du das jetzt schilderst, klingt es ja fast so, dadurch, dass du so beschäftigt warst, hattest du gar nicht so genug Zeit, dich mit dieser Diagnose zu beschäftigen und dich der zu widmen. Würdest du rückblickend sagen, das war sogar auf eine Art psychologisch positiv, weil du sagst, ich musste gar nicht so, oh Gott, ich habe jetzt Diabetes und alles ging um mich und die Familie war besorgt, sondern alle waren so mit sich selbst und mit Covid beschäftigt, dass du irgendwie sagst, okay, es war vielleicht gut, weil es gar nicht so ein dramatischer Moment war, sondern die Welt war dramatisch und ich konnte das gar nicht so, ich durfte mich selbst gar nicht so wichtig nehmen. Also ist das eher was Positives oder sagst du eher, shit, hätte ich mich damals mal mehr damit auseinandergesetzt?
Ja, beides. Also für meinen Papa war es richtig schlimm, weil der hat es gleich verstanden und so unheilbar und ist für immer und riesen Beeinträchtigung, der hat da einen anderen Erfahrungshorizont einfach. Also den hat es, glaube ich, stark mitgenommen. Viele von meinen Freunden haben es, glaube ich, gar nicht so richtig gecheckt. Da musste ich ab und zu mal spritzen oder wie funktioniert das jetzt? Und ich habe August die Diagnose und dann habe ich es im November öffentlich gemacht und im Februar 2021 kam unsere Tochter zur Welt. Und dann habe ich zweimal im Monat Elternzeit genommen als Oberbürgermeister. direkt mit der Geburt im Februar und dann im Sommer nochmal im August. Und die beiden Monate haben mir mal so richtig die Erdung gegeben, die hätte ich eigentlich davor schon gebraucht, habe sie mir nicht genommen. Und da ich jetzt 5 bzw. 6 Jahre später zum ersten Mal so einen Vollcheck mache mit Diabetesberatung und sonst was, das hätte ich auf jeden Fall früher machen sollen. Also das war, da bin ich, ein bisschen mehr Selbstschutz wäre angebracht gewesen.
Gab es je politische Gegner oder Widersacher, die quasi dich runterputzen wollten und gesagt haben, also damit schaffst du das ja wohl nicht. Also das ist ja, also die dir das dann nicht zugetraut haben, so nach dem Motto, also mit Diabetes sollte man aber nicht so ein wichtiges Amt bekleiden und das ist doch viel zu stressig. Oder vielleicht sogar auch besorgte Familienangehörige oder irgendjemand, der dann gesagt hat, jetzt musst du dich aber schon, also jetzt würde ich aber nicht mehr kandidieren.
Also so ganz hart zu mir ins Gesicht nicht. Ich glaube, diesen Behindertenstatus, ich glaube, also den habe ich jetzt nicht so wahnsinnig nach außen gekehrt. Also ich habe jetzt nicht beim zweiten Wahlkampf gesagt, hier, schaut mal her, ich bin ja auch behindert, sondern das ist was ich nur mit mir ausmache. Und wie gesagt, da habe ich für mich sehr klar die volle Flucht nach vorne angetreten. Also ich war jetzt gerade, weiß nicht, vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen war ich, also es müsste schon 5 Wochen her sein, wenn ich so zusammenrechne, war ich mit dem Städtetagsvorstand, war ich beim Bundeskanzleramt oder auch im Bundestag oder auch bei der Gesundheitsministerin wegen noch dieser Krankenhausreform in der Verhandlung und so, kommunal, alles katastrophal.
Ganz tolles Thema.
Anderes Thema. Aber die haben, und auch da spritze ich mich und meine Kollegen finden das, glaube ich, befremdlich, wissen aber das irgendwie alle. Ob sie so richtig verstehen, was ich da mache, weiß ich nicht genau. Aber ich stehe dann halt auf, spritze mir so seitlich in meinen Hüftengold und sag dann halt Pieks. Und dann setze ich mich wieder hin. Das passt schon. Also das heißt, da habe ich wenig so echte Probleme bekommen, würde ich sagen. Mhm. Eher die handwerklichen. Also weißt du, wenn dir fehlen Sachen, wie häufig ich meine Spritze irgendwo liegen lasse, irgendwo anrufe, wie häufig ich irgendwo sagen muss, hey, kannst du mir bitte einen Schluck Saft besorgen? Also irgendwie, das sind eher so, das ist im Rathaus dann relativ bekannt. Ganz am Anfang hat die Kantine mir mega, ich glaube, ich ein halbes Jahr lang jeden Tag so eine Schale mit geschnibbeltem Gemüse ins Büro gestellt. Also ich habe quasi dann einfach so, also carb-free, quasi einfach quasi Gurken und Karotten. Jeden Tag haben sie mir am Ende dann so mit Dips quasi. Und ich habe das am Anfang immer ganz brav aufgegessen, so nach dem Motto, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr, nie wieder, weil ich jetzt Diabetes habe.
Ach, das war wirklich deine Haltung am Anfang?
Ja, nein, aber das war deren Idee, glaube ich. Und das war sehr war sehr süß und auch mega Team im Rathaus. Also wenn ohne mein Team geht sowieso gar nichts, aber wär mein Leben so auch nicht möglich, muss man sagen.
Mhm. Jetzt stand ja nochmal eine Wiederwahl an. 2026 im April wurdest du wiedergewählt vor ein paar Monaten. Ist das richtig?
Yes.
Mit einer sehr hohen Zustimmung, ne?
Ich muss sagen, ich bin ganz dankbar und zufrieden, ja.
Hast du denn aber dann vor ein paar Jahren nicht auch überlegt, soll ich das wirklich öffentlich machen? Wird das dann nicht irgendwann doch nochmal zu einer Bürde? Gab es vielleicht auch Berater, Politiker wie du, Oberbürgermeister haben ja auch einen Beraterstab um sich herum. Gab es da jemanden, der gesagt hat, ach, besser nicht öffentlich machen, nicht, dass da ja noch deine Amtsfähigkeit diskutiert wird? Wie bist du damit umgegangen?
Fairerweise ist da die Freiburger Kommunalpolitik bei aller inhaltlichen Härte, und wir haben 17 verschiedene Parteien und Listen in diesem Gemeinderat, der aus 48 Stadträten entsteht, also total bunt gemischt, alles dabei.
17,
das ist auch Rekord in Baden-Württemberg. Wir haben ein Wahlrecht, das bevorzugt die Kleinen, das heißt, wir haben ganz viel so kleine Einzelstadträtinnen und Stadträte, und das macht's für einen Parteilosen ja noch schwieriger. Also es gibt keine so feste Koalition, wie man das kennt. Und dazu ist Freiburg ja eher eine ganz junge, eine Unistadt, weltoffen, Dreiländereck. Die einen sagen linksgrün versifft, die anderen sagen Bullabü, Queen City, Freiburg. Also einfach eine geile Stadt. Das muss ich natürlich sagen, aber das fühle ich wirklich auch. Herzliche Einladung, by the way.
Ich war schon in Freiburg, ich habe es geliebt. Zum Kastenlauf. Ja. Meine Freunde haben da studiert, die haben da alle Jura studiert, oder die Freunde von mir, die da Jura, und dann habe ich die besucht und fand das sehr schön. Und da gab es immer so einen Kastenlauf, da musste man einen Kasten Bier austrinken, während man irgendeinen Berg hochrennt oder sowas.
Ja, das ist was Studentisches, genau. Nee, also herzliche Einladung auf jeden Fall. Also nochmal die zur Frage, so hart meine Krankheit ausgenutzt, würde ich sagen, wurde nicht politisch. Da habe ich, das kann ich nicht sagen. Da bin ich sehr dankbar für die Fairness. Aber was es natürlich so gibt, ich habe immer wieder auch ja ein bisschen nach lustige Situationen nach außen. Also Leute denken, schmunzeln dann wahrscheinlich eher oder wundern sich. Aber für mich natürlich punktuell auch total unangenehm. Ich weiß noch, als ich im historischen Kaufhaus im ehemaligen Landtag von Baden habe ich eine wichtige Rede gehalten. 350 Leute im vollbesetzten Raum. Und ich merke so, es geht so krass runter und ich habe da keinen Traubenzucker nirgendwo irgendwo im Sakko. Ja? Und dann sage ich, Nicole, kannst du mir bitte eine Schorle bringen? Ich meinte damit natürlich eine Apfelschorle, aber in Baden ist eine Schorle eine Weinschorle. Und der ganze Saal hat gebrüllt vor Lachen, ja? So nach dem Motto, hey, der OB kippt sich einen rein da vorne, ja? Und ich denke, genau, die hat es natürlich gleich verstanden, ja? Also kannst du mir eine Schorle bringen? Ist halt bei uns, Schorle trinken ist halt Weinschorle, ja? Das ist halt, ja, oder ich hatte im Stadttheater eine Diskussion zu einem brutal umstrittenen Thema, dem Stadttunnel in Freiburg, mit einem den teuersten Autobahnkilometer Deutschlands wahrscheinlich. Und ich bin so runtergerauscht, ja, auch in, genau, das war mir wirklich, also das habe ich auch wirklich gemerkt, wie faserig ich auf einmal wurde in meiner Aussprache. Genau, das war mir unangenehm. Mein Team hat danach gesagt, man hätte es, also meine Protokollchefin, die hat sofort gemerkt, die kennt mich total gut, wir sind gut befreundet, die hat es gleich gecheckt, aber die anderen haben gemeint, es wäre nicht aufgefallen. Aber für mich war es, es hat mich so, das setzt sich im Kopf dann ja so unter Druck, weil du denkst, oh Gott, die merken es alle, dass du auf einmal und so weiter.
Hast du auch geschwitzt? So kalter Schweiß und so fahriger Blick und dann, dass man den Satz nochmal fünfmal von vorne beginnt und sowas. Das hat mich wahnsinnig gemacht in den Situationen, in denen mir das passiert ist. Und da habe ich dann von der Redaktion gesprochen oder vielleicht mal, ja, ist auch schon mal ein Podcast passiert, da kann man aber auch anhalten und dann nochmal von loslegen. Aber du hast ja ständig öffentliche Auftritte und auch unter Begleitung von, wahrscheinlich auch von der lokalen Presse, vielleicht auch mal auf der SWR ist vielleicht mal da, das Fernsehen ist da. Also, und ich weiß nicht, wie viele öffentliche Auftritte hast du so an einem durchschnittlichen Tag oder an einem maximal
also
an
einem Tag? Also ich würde sagen, ich gebe immer unsere Kids ab in der Schule und also der Grundschule und im Kindergarten und dann komme ich meistens.
Ist quasi auch schon ein öffentlicher Termin?
Ja, 22 bis 23 Uhr nach Hause so, also eigentlich jeden Tag und das ist total durchgetaktet. Also da sind eigentlich inklusive ihr Mittagessen mit irgendjemand irgendwo, das ist richtig hart durchgetaktet, ein Riesenteam, das mir zuarbeitet. Ich glaube, ich bin in 32 Gremien bin ich Aufsichtsratsvorsitzender. Also von der Straßenbahn über die Müllabfuhr, über Energie, über Buxtehude, also ganz, ganz viele, auch ganz viele tolle Sachen natürlich, aber da die Taktung ist super hoch und deswegen, ich habe schon überall, ich meine, es fällt ja auch auf, also, und das ist natürlich auch was, also mein Essen ist natürlich schon verändert dadurch, also viel bewusster logischerweise, genau, also ich freue mich schon ab und zu mal über eine Brezel, aber versucht die dann halt wirklich nur zu essen, wenn ich meinen Pen dabei habe, logischerweise.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du bekommst doch ständig auch Essen angeboten oder eine Schorle, vielleicht dann auch mit Wein drin. Also wie gehst du denn damit um? Du kannst ja auch nicht immer nur Nein sagen. Oder sagst du, nein, ich bin Diabetiker, ich darf das nicht.
Wie also hier in der Klinik war heute quasi Essensschulung und die wiegen dann ja alle ihr Essen und so erzählen sie, ich habe mein Essen noch nie gewogen. Also noch nie.
Das ist so sympathisch.
Das war bei mir alles Learning by Doing.
Das ist so
Ich guck das dann an und also wirklich.
Er ist einer von uns, Stefan. Ist einer von uns.
Und ich denke nur so. Ja genau. Also ich meine, ich kämpfe um einen freien Nachmittag immer, wo ich die Kids nehme unter der Woche. Das ist sozusagen das Heilige. Ich würde sagen, es klappt super gut. Meine Frau würde sagen, es klappt nie. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Aber sonst bin ich ja selten so richtig dieses normale Mittagessen zu Hause, das gibt's ja ganz selten. Und das heißt, ich gehe ja nicht in ein Restaurant und sage, können Sie mir das bitte abwiegen? Oder wie viel Kohlenhydrate sind da drin? Also wie soll das funktionieren? Und deswegen ist es ganz viel immer so, genau, und manchmal klappt das super und oft klappt das auch so, naja.
Aber jetzt, wenn jetzt ein junger Mensch zu dir käme, du bist ja selbst noch jung, aber und sagen würde, ich will in die Politik gehen, ich habe aber Typ 1 Diabetes. Hast du irgendein Lifehack? Also hast du irgendwas, weil du sagst ja auch, du wiegst nie ab, das machen Stefan und ich auch nicht. Wir sind beide auch sehr viel unterwegs. Ich finde schon, dass diese Vorgaben oder das, was man in der Klinik lernt, ist für Menschen mit unserem Lifestyle, ich rede jetzt mal für uns drei, fast nicht umsetzbar, ja. Also wie ist quasi dann eher deine Devise, ich bin relativ streng und sage einfach oft nein, wenn Canapés gereicht werden und spritze mich eben öffentlich und nehme das sehr ernst? Oder ist es eher so ein bisschen, wie ich es manchmal mache, ja, jetzt habe ich gerade eine Show, jetzt bin ich halt bei den ganzen Nachmittag bei 250, aber das nehme ich billigend in Kauf, in Anführungsstrichen, weil mir ist der Job dann wichtiger und ich habe keine Lust, ich will da nicht unter, also wie ist dein, wo würdest du dich einsortieren? Bist du eher so ein Streber und wie könnte jemand so einen Job machen, der das vielleicht nicht kann, der sagt, ich muss mein Essen abwiegen, ich bin so ein Kontrollfreak, ich könnte so jemand damit in die Politik gehen?
Also erstmal ja, weil wir brauchen einfach gute Menschen in der Politik. Also wir denken immer, Politik ist Parteien und Netzwerk und Lobbyismus und ich glaube, Politik ist krass vermenschlicht. Ich glaube, dass die Persönlichkeit extrem darüber entscheidet, ob man eine gute Politik, eine gute Storytelling macht. Das heißt, auf jeden Fall ein Freund von einfach Leuten Mut machen, auch politisch was zu wagen, auch an politischer auch Karrieren, auch zum Beispiel jetzt für den Jugendlichen und zu sagen, hey, auf jeden Fall machen. Und bei ich bin jetzt nicht so der Streber. Ich habe auch keinen so ganz klassischen Lebenslauf, sage ich mal vorsichtig. Ich habe mit 24, 25 erst angefangen zu studieren und so und bin bei meinem Diabeteswert, ich spritze eigentlich immer im Voraus dann. Also wenn ich weiß, es gibt Häppchen und ich hoffe, die sind gut, dann spritze ich mir schon sowas, dass ich mir quasi
auf Verdacht.
Sag mal, drei Häppchen, in der Hoffnung. Ich meine, jetzt auch nicht überkrass, aber so ein bisschen das im Voraus, genau. Und habe dann aber natürlich ein Problem, wenn es dann keine Häppchen gibt oder wenn es zu lange braucht. Und dann brauche ich halt einen O-Saft. Also ich regle es dann quasi immer sozusagen etwas vor Ort. Das darf aber jetzt quasi hier der Dr. Liebel nicht hören.
Wie viele Unterzuckerungen hast du dann so am Tag?
Nicht so viele.
Aber wie viele sind es bei dir? Weil bei mir, ich hatte ja mal, habe ich auch schon mal besprochen, ich hatte ja teilweise 90 Unterzuckerungen in einem Monat. Also 90? Unterhalb von 50, ja. Und mittlerweile wurde es besser, auch durch das automatische Insulindosierungssystem, durch das Pumpensystem. Aber es sind immer noch zu viele. Ja. Ich habe ja eben erzählt, eine halbe Stunde vor der Aufzeichnung heute war ich wieder unterhalb der 50 Milligramm, ungefähr 3 Millimol. Das ist bei mir relativ häufig und ich frage mich nur, ich lebe jetzt ja nicht den Lifestyle, den du lebst, im Sinne von, ich habe jetzt ja nicht so viele Canapés, so viele Häppchen, so viele Dinge, zu denen ich zugreifen kann tagsüber und bin vielleicht auch, ja, also du wirst ja auch ständig abgelenkt, du musst ja ständig performen, ständig eine Rede halten, ständig irgendwie was verkünden, das ist ja auch mental sehr anstrengend. Also wie kriegst du das dann hin, nicht die ganze Zeit zu unterzuckern, wenn du quasi so Freestyle unterwegs bist und sagst so, ach ja, ich spritze mal auf Verdacht hier nochmal ein paar Einheiten, es gibt da bestimmt schon was zu essen. Wie machst du das, ohne verrückt zu werden?
Also ich meine, erstmal muss ich sagen, 80% ist ja schon irgendwie Freiburger Region und dann noch Landeshauptstadt Stuttgart und dann irgendwie ab und zu mal nach Berlin oder nach Brüssel. Und das da kann ich entscheide schon selbst darüber, was ich esse und was ich nicht esse. Und ich bin aber eine Naschkatze. Also ich esse gerne aber ich selten auch so, dass ich dann total reinmampfe, sondern eher, ich kann es dann schon noch genießen und dann aber auch wieder ein bisschen dosieren. Das heißt, ich rausche selten ganz krass hoch. Also ich würde sagen, ich bin selten über 250 und eher selten unter 60. Und ab und zu mal dann irgendwie bei einer, weiß nicht, 56 oder einer 54. Aber das ist, würde ich sagen, passiert nur 1 bis 5 Mal in der Woche.
So eine Unterzuckerung. Wann geht dein Alarm los? Bei welchem Grenzwert geht dein Alarm los? Du sagtest,
ich habe jetzt ja seit einer Woche diese neue App. Ich würde sagen, in der, also beim alten ging es ja quasi ab bei 70 hat es zum ersten Mal vibriert und Unterzucker dann ab 60 so richtig.
Und ab 60 und nach oben? Wo klingelt da der Alarm?
Also ab 190 vibriert's, aber da vibriert's ja nur. Und da bin ich leider so dran gewöhnt mittlerweile, dass ich wirklich dann einfach weiter schlafe. Also mein Problem war deswegen auch
das ein Argument so um für die Pumpe. Das sind so um die 10 Millimol.
Also mein Argument für die Pumpe war vor allen Dingen auch die Überzuckerung nachts. Also ich habe einen guten Wert. Ich hatte jetzt bei der in der Uniklinik neulich mal 7,3, jetzt hier im Krankenhaus sogar 6,9. Also da wurde sie bald mal richtig gut, richtig gut. Also als ich angekommen bin, wohlgemerkt, also extrem cool, fand ich. War ich selbst ein bisschen nochmal stolz. Aber ich habe zwischendrin eine Fahrt, wo ich halt immer bei 200 plus aufgewacht bin. Und es hat mich richtig gestresst, weil dann habe ich halt abends ja noch mehr gespritzt. Dann noch mein drittes Insulin, also anstelle Jumlev 4 dann gespritzt quasi. Aber das hat trotzdem, das war wie so ein Blindflug. Und das merke ich jetzt in den letzten 6 Nächten mit dieser Pumpe, dass ich dann natürlich nachts viel stabiler durchfliege. Gleichzeitig frage ich mich, was mache ich mit dieser Pumpe, wenn ich wieder zu Hause bin und jeden Abend unser Kind ins Bett kommt? Also quasi, da habe ich noch keine so richtige, wollte mir so ein Strumpfband besorgen, habe ich schon gedacht, oder so ein Bauchgurt, muss mal gucken, wie.
Ja, genau, was hast du denn für eine Pumpe?
Ja, was für eine Pumpe?
Eine Ypso-Pump habe ich.
Aber dann, also ich habe ja den Omnipod, weil ich eine Patchpumpe unbedingt wollte, da kannst du nämlich, ich habe ja auch 2 Kinder und da kann man wunderbar mit schmusen. Also der Omnipod ist eine Schmuselpumpe, kann ich hier.
Und toll, das sagst du mir jetzt.
Aber die Ypsomütze soll auch gut sein, habe ich gehört.
Ja.
Kann man ja auch ganz eng anliegen. Kann man nicht so befestigen, dass die da nicht so rumbaumelt?
Ja, ich habe jetzt, also jetzt aktuell, hier bin ich ja quasi T-Shirt-Style die ganze Zeit unterwegs, aber bei meinem Alltagsjob habe ich ja eigentlich fast immer ein Hemd an und unten drunter, wie gesagt, auch noch so ein Unterhemd und da bin ich mal gespannt, wie ich das mache. Aber ich habe mir so einen Bauchgurt jetzt schon mal bestellt, weil ich gedacht habe, das probiere ich damit mal aus. Das weiß ich wirklich noch nicht genau, wie das dann funktioniert und wie das, ob ich dann immer so eine Beule in meinen Hosen habe. I don't know. Aber auf jeden Fall, hier habe ich so seitlich ja quasi dann einfach drin, nachts beim, also sozusagen, ich klipse es quasi an meine Boxershorts dran und das hat eigentlich gut funktioniert bisher als hier.
Aber jetzt ist es ja dein erster Krankenhausaufenthalt. Du hast ja auch ganz rührend erzählt, schockiert, du wirst nachts um 2 gepiekst. Das kennt man als Diabetiker natürlich. Ich war schon, glaube ich, in 3 oder 4 Schulungen oder 5. Das macht man, ich kann dich beruhigen oder beunruhigen. Seit 1994, seit ich Diabetes habe, oder 95, ist das gleich geblieben. Man wird immer nachts so halb im Halbschlaf gepiekst. Da kommt eine nette Pflegerin meist rein und piekst einen mit diesen Lanzetten, die unfassbar wehtun. Ich weiß nicht, warum das diese viel zu dicken Nadeln. Und du hast ja gerade gesagt, die Pumpe, du wolltest dich jetzt umstellen wegen dieser nächtlich oder zu hohen Werte beim Aufwachen und nachts. War das denn war das deine eigene Motivation oder gab es beispielsweise auch Familienangehörige oder Kolleginnen, die gesagt haben, Martin, sorry, in deinem Job, also jetzt nimm doch mal eine Pumpe oder kam das, wo war der letzte, was war der Auslöser für diesen Entschluss?
Also ich habe einen super Diabetologen in Freiburg und der hat selbst Diabetes und ist ein Technikfreak und hat irgendwie, selbst programmierte Super-Apps und sonst was und spielt ja quasi, also ist so sehr, sehr optimierungsorientiert, sage ich mal. Der pusht mich schon auch ganz gut und der war auch immer pro Pumpe, auch gerade wegen meinem Job und wegen allem. Mir war es immer ein bisschen zu Robocop-mäßig. Also ich hatte immer so das Gefühl, irgendwie ein Pen gibt mir Freiheit und jetzt mit so einer Pumpe, das weiß ich noch nicht genau, und gleichzeitig jetzt beim Joggen zum Beispiel fand ich das total cool, hier einfach abzuklipsen und dann halt loszurennen. Also irgendwie finde ich das dann schon, jetzt die ersten Tage waren jetzt gut und bei mir, der Hauptmotivator war schon so ein bisschen, also Longevity ist jetzt ein bisschen Modewort, aber letztlich glaube ich, diese Schwankungen, diese großen Up and Downs, die ein bisschen auszugleichen und dafür am Ende dann 2-3 Jahre länger zu leben, ist glaube ich halt einfach so ein bisschen der Hauptmotivator gewesen, also einfach für Familie, für mich selbst, für die Kids, wo zu sagen, hey, ich will eigentlich gesund im Alter bleiben und wenn ich das dadurch schaffe quasi, die Time and Range oder wie heißt das, wenn man
Zeit und Zielbereich, Time and Range.
Ja, genau, aber es gibt auch diese Differenz nach oben und unten, da gibt es auch irgendwie ein Fremdwort dafür, also egal, auf jeden Fall hat die, das noch ein bisschen zu optimieren, das finde ich cool, das fand ich cool und gleichzeitig die Leute, die eine Pumpe haben, haben alle gesagt, es hat ihr Leben extrem positiv verändert. Ich habe einen einzigen Kumpel, der wieder zurück ist. Und der ist der ist aber auch so super Sportler und sonst was. Aber ich muss sagen, alle anderen haben gesagt, hey, mega, das war eine lebensverändernde Bereicherung.
Finde ich auch, weil gerade die Nacht und das Aufwachen ist, also ich wache nie mehr mit einem schlechten Zuckerwert auf. Und ich finde, das ist schon für den Start in den Tag, auch auch für die eigene Psyche und für die Seele. Ich war früher manchmal echt verzweifelt, so, ey, jetzt wachst du schon mit 250 auf. Es ist so, also sich dann zu motivieren, so, und jetzt habe ich, gucke ich da drauf, habe einen schönen Wert. Also ich glaube, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wie empfindest du denn jetzt diese Klinik? Also wie empfindest du, der das noch nie gemacht hat, dort die anderen Menschen mit Diabetes? Du sagst, es schockiert dich, dass die da ihr Essen abwiegen. Gibt es Beobachtungen, von denen du sagst, das hätte ich nicht gedacht? Oder ich habe wirklich noch was Neues gelernt, von den anderen vielleicht, aber auch von den Ärztinnen oder so. Also hast du, gibt es irgendeine Erkenntnis der letzten Woche durch diese Klinik?
Oh, was Abschreckendes?
Also wie gesagt, ich muss sagen, erster Krankenhausaufenthalt, somit kann ich überhaupt nicht vergleichen jetzt im Vergleich zu anderen Diabeteskliniken. Und hier war Professor Liebel leitet hier die Einrichtung. Und ist super angenehmer, kompetenter, wirklich irgendwie so Wohlfühlarzt. So stellt man sich quasi so ein Arztwissen so noch vor, alte Schule, und super kompetent, klar in den Aussagen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute bei der Visite, habe ich mir übers Wochenende 11 Fragen aufgeschrieben und bin die mit ihm mal so durchgegangen, weil ich ja wirklich auch, ich will ja was mitnehmen.
Was für Fragen?
Also auch so Sachen wie, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, ich mache diese Pumpe ab, springe zufällig in den See und mache sie wieder dran. Und jetzt mache ich das nicht bei einem See, sondern bei einem Meer. Muss ich da irgendwas beachten? Ist dann auf einmal sozusagen in der Kanüle, im Katheter, ist dann Sand drin? Oder also sowas war eine Frage. Oder Fliegen mit der Pumpe, habe ich gefragt. Wie ist das quasi, wenn ich jetzt eine Flugreise mache? Dann habe ich, ich muss ja diese Insulinpflichten wieder aufziehen und habe jetzt bei so einem TikTok- oder Insta-Video gesehen, dass ich kann die ja wiederverwenden. Genau, habe aber dann ja immer noch so ein Restinsulin da drin gehabt und habe gedacht, ey, das ist ja komisch, wenn ich das mische. Das habe ich noch nicht genau verstanden. Nochmal, ich bin totaler Anfänger, 6 Tage. Also und das, aber auch medizinisch, weil ich hab eure Folge gehört, genau, kein Sport über 250 und bin aber gerade gestern bei 282 losgejoggt und habe mich über die Ketoazidose quasi heute nochmal informiert. Also ich habe gar kein so ein Testgerät gehabt. Das ist ein Output von eurem Podcast.
Oh. Die Keto, du meinst das Keto, oh, das ist auch schön.
Genau, dass ich mir jetzt ein Keto-Test schreiben bekomme. Also zum Thema Krankenhaus, also natürlich ist es merkwürdig, hier zu sitzen, und gerade am Wochenende fühlt man sich ein bisschen auch wie in der Geschlossenen. Aber sonst super Untersuchungen. Ich war heute beim Augenscan. Ich habe so ein 24-Stunden-Blutdruckgerät gehabt noch. Das wäre jetzt eigentlich noch dran gewesen. Aber ich konnte heute Nachmittag alle 15 Minuten quasi sagen, ey, ich habe da noch so eine Audioaufnahme am Abend und meine Werte sind auch so stabil, das braucht man bestimmt gar nicht mehr, oder? Das heißt, dieses Hintergrundgeräusch habe ich euch erspart. Und also ganz viel, ich meine, die gucken deine Füße an, die machen so einen Fuß- und Handscan quasi für deine Durchblutung. Das war schon, glaube ich, alles mal ziemlich hilfreich und gut. Und jeden Tag, also morgens quasi ab 7.30 Uhr, gibt es Diabetesberatung, individuell mit deiner eigenen Diabetesberaterin, top. Also ich bin bei Froni, mega, die macht es wirklich, die ist extrem bemüht und hat super Erfahrung.
Froni, bayerischeren Namen gibt es auch gar nicht, oder?
Für ja, eine ich Diabetesberaterin. Hab auch gedacht, ich habe gedacht, wie schreibt man das eigentlich? Und aber auch die Schulungen sind auch gut, weil ich habe ja nie eine Schulung so richtig mitgemacht. Das heißt, das war jetzt, ich habe schon mal viel gelernt, also über die Katheterstellen, über das richtige Anlegen, bis hin über auch die Essensschulungen und genauso aber auch ein Basalratentest. Ich hätte dir davor never ever erklären können, was ist ein Basalratentest?
Kriegst du ja, ist Privatpatient oder Kassenpatient, kriegst du, weil du OB bist, dann auch gleich die Chefarztbehandlung mit dazu? Also wie viel Luxus kommt geht mit diesem Amt einher in der Betreuung und der Behandlung?
Ja, es gibt auf jeden Fall Privilegien. Also erstmal, mein Wert ist nicht höher wie jetzt von jemand anders, nur weil ich Oberbürgermeister bin. Das ist mir ganz immer wichtig. Aber natürlich ist es so, dass ich bin wie jeder Beamter, ich bin Beamter auf Zeit, also nur für diese 8 Jahre quasi und jetzt dann nochmal 8 Jahre. Das heißt, in dieser Zeit habe ich Beihilfe als Beamter und eine private Zusatzversicherung. Genau, als ich gewählt wurde, gab es nur die Option, weil ich war davor gesetzlich, ich wäre sogar gesetzlich geblieben. Ich glaube, jetzt wurde das geändert, theoretisch, aber jetzt nimmt mich keine Kasse mehr als Diabetiker.
Keine private, ne? Jetzt muss man.
Ja, jetzt auch, ich glaube, ich weiß doch gar nicht, wie das ist bei der gesetzlichen, wenn ich jetzt freiwillig wechseln würde, weil ich bin ja jetzt auf jeden Fall Minusgeschäft.
Die müssen, glaube ich.
Also ob sie jetzt, ich glaube, wenn ich aus der Beihilfe rausfliege, ich glaube, dann müssten sie wahrscheinlich, aber jetzt ja unterjährig, glaube ich nicht. Aber also auf jeden Fall bin ich quasi da, so wie alle Rathaus-Mitarbeitenden, die im Beamtenverhältnis sind, beschäftigt. Und klar, also ich habe auf jeden Fall einen Bonus. Als Oberbürgermeister bin ich bekannt in dieser Stadt. Und also manchmal habe ich auch Malus mit Sicherheit, quasi, wenn Leute mich jetzt nicht mögen. Aber insgesamt würde ich sagen, erfahre ich sehr viel Wertschätzung und kriege aber auch ein bisschen den, also ich natürlich verbrenne ich mich für diese Aufgabe. Hey, ich habe, das ist so krass intensiv. Ich habe in der Wahlnacht damals meine Nase gebrochen bekommen. Also da hat ein geistig Verwirrter
meiner
Wahlparty die Nase gebrochen und so. Ich habe immer auch, gerade Social Media, ich bin sehr klar gegen rechte Hetze, gegen AfD, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung unterwegs. Ich habe immer wieder Bedrohungssituationen oder auch mal Polizeischutz zu Hause oder sowas. Also da macht es, ich mache schon das ganze Leben, ist schon sehr intensiv, sage ich mal. Ich glaube, man merkt es, dass ich diese Stadt, diesen Job liebe und dass ich viel dafür gebe und da sind viele Leute auch im Gegenzug nett zu mir.
Was wollen denn die Leute, wo wollen dich denn Leute mehr bekehren oder belehren? Geben dir mehr Menschen Ratschläge ungefragt zu Politik oder zu Diabetes und was du essen darfst? Oder ist es 50-50?
Ah, ich würde sagen, kann man nicht vergleichen. Beides, genau. Ich bin aber eher, also zum Beispiel mein Team ist super bemüht und die sind aber vor allem bemüht, indem sie mir irgendwas Süßes quasi mitgeben. Also sie haben immer Angst, dass ich irgendwo unterzuckere. Wir haben auch so ein Nasenspray vorne direkt im Sekretariat stehen quasi. Und ich bin aber auch glücklicherweise noch nie umgefallen. Also ich habe noch nie so einen kompletten Blackout gehabt. Ich habe und meine einzige richtig peinliche Situation hatte ich zum Glück mit dem Unterzucker zu Hause bei meiner Frau und die konnten mir nochmal abbiegen. Genau.
Aber geben dir Leute Ratschläge?
Ja, nur irgendwie sowas, wie darfst du das essen? Genau, oder ist es ein Problem mit deiner Krankheit? Genau, kannst du das überhaupt essen? Also so Sprüche bekomme ich. Und politisch, ey, das ist Daily Business. Also bei der Politik in Deutschland und bei dem aktuellen Stimmungsbild, es gibt's jetzt Klimakrise, ich habe gerade vorhin mit der Feuerwehr gechattet, mit unserem Amtsleiter quasi, weil wir in Schramberg gab es einen Waldbrand und wir haben unser Waldbrandfahrzeug und vier weitere Fahrzeuge hingeschickt. Quasi, da gab es gerade einen Wachwechsel und wir haben die Pumpenversorgung dort stabilisiert. Also da ist ja immer was. Also sobald da gibt's jeden Tag bei den Temperaturen da draußen. Wir haben 66 Schulen in Freiburg, die uns gehören. Keine davon hat eine Klimaanlage. Das ist logischerweise, hast du da keinen Spaß.
Hat sich deine politische Einstellung denn durch die Erkrankung verändert? Also beispielsweise, dass du intensiver oder leidenschaftlicher im Thema Gesundheitspolitik bist, dass du dich vielleicht auch mehr für chronische Krankheiten einsetzt oder irgendwie. Ich glaube, das Thema Diabetes kam irgendwie nur ganz wenig vor, ne, also zumindest im Bundestagswahlkampf. Also das wird ja immer so sehr stiefmütterlich behandelt. Ist das etwas, was du gerne ändern würdest? Oder sagst du, nein, ich muss jetzt meine persönliche Geschichte nicht nehmen, um daraus auch, sage ich mal, Auswirkungen in meinem politischen Amt zu übernehmen?
Na doch, ich habe, als ich hier angekommen bin, habe ich gleich am zweiten Tag habe ich ein Video gemacht, hier in diesem meinem Bett und habe erklärt, dass ich jetzt von dem Pen quasi auf eine Pumpe umsteige, habe mir nochmal Diabetes erklärt und habe das wirklich dann auch mit so ein paar Slides ergänzt und habe nochmal Typ 1, Typ 2 erklärt und einfach für so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet und damit will ich ja nicht nur mich rechtfertigen, aber gar meine Krankheit, sondern ein bisschen den Wissensstand erhöhen, aber vor allen Dingen ja auch Menschen Mut machen. Also gerade eben Kindern und Jugendlichen, eigentlich egal, allen Generationen, wo ich sage, hey, Ja, das ist eine Scheißkrankheit, das muss man gar nicht schönreden, die ist lebensverändernd und es ist eine echte Beeinträchtigung jeden Tag im Alltag. Du musst dauernd was entscheiden und dauernd musst du irgendwie was mitdenken, das ist nervig und du gehst eigentlich nie wieder so richtig krass unberührt raus in den Alltag, ohne an irgendwas zu denken. Und trotzdem ist es eine Krankheit, die du, es gibt einen riesentechnischen Fortschritt zum Glück. Du kannst mit guter Hilfe wahnsinnig viel erreichen und deinen Alltag stabilisieren und normalisieren. Und du kannst vor allen Dingen eigentlich damit alles erreichen. Also come on, du kannst Weltmeister werden, Profisportler, Tennisturniere gewinnen oder was auch immer. Selbst Oberbürgermeister werden. Also das heißt, Journalist, Moderatorin, das heißt, so ein bisschen Mut zu machen, das ist mir schon was. Und ich glaube, was mich schon umtreibt, ist, dass jetzt gerade bei uns zum Beispiel im Bekanntenkreis hat es auch ein vierjähriger Junge gerade. Und wenn man so das Gefühl rausblickt nach Deutschland, dann denkt man ja gerade, es ist alles schlecht und es wird nur schlechter. Und ne, und mich besorgt das wirklich zum Thema, wenn alle so schwarz malen, so schwarz sehen, dann wird es am Ende dunkel. Und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir wieder positiv unterwegs sind. Und das, sag ich mal, jetzt habe ich eine echt blöde Krankheit und trotzdem will ich andere dazu motivieren, dass sie auch positiv unterwegs sind und dass wir Dinge gemeinsam besser machen. Und daher ist auf jeden Fall, was ich, ich glaube, im Bundestag gibt es gar keinen Typ 1er, oder? Meines Wissens nach.
Wir wissen es auch bekannt. Nicht.
Nee. Man weiß es nicht.
Genau, und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man mehr Diabetes sozusagen auch in die öffentliche Sensibilität mit reinbringt.
Wenn du jetzt an deine eigene Stadt denkst, was müsste besser werden in der Stadt, damit ein Kind mit Typ 1 Diabetes in Freiburg gut aufwächst, besser aufwächst als in anderen Städten? Hast du dafür deinen Blick schärfen können?
Also erstmal glaube ich, dass wir verhältnismäßig privilegiert sind in Freiburg, weil wir mit 16.000 Mitarbeitenden eine riesen Uniklinik haben und eben dort ja auch ein kleines Diabeteszentrum. Und da gibt's quasi auch so für kleine Helden Angebote etc. Und trotzdem glaube ich, dass also Aufklärung brauchen wir. Die Versorgung im ländlichen Raum ist meiner Meinung nach auf jeden Fall erschreckend. Das heißt, das ist gerade ja die Frage, also wo findet man überhaupt Diabetologen oder Beraterinnen und Berater in dem Bereich? Und das heißt, drittens brauchen wir schon, glaube ich, auch so eine öffentliche Awareness. Und ich habe jetzt wenig Stigmatisierung für mich erlebt. Genau. Aber ich glaube, gerade für, wenn du es in der Schule bekommst und auf einmal umfällst und ins Krankenhaus musst und immer spritzen musst oder eine Pumpe, ich glaube, du brauchst am Ende schon auch Leute, die diesen Weg mit dir gehen. Und dafür brauchst du halt Ressourcen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir aufpassen, dass wir bei allen finanziellen Herausforderungen, die dieses Land gerade hat, dass wir die richtigen Prioritäten setzen und an der Stelle nicht so stark zurückfahren.
Hast du denn auch während des Wahlkampfs, während des letzten Wahlkampfs, deine Mitarbeitenden vielleicht beauftragt, genauer hinzuhören, was über dich geredet wird? Ich habe eine Geschichte aus dem eigenen Erleben. Jemand hat mich mal vor einer Kollegin gewarnt, die Typ 1 Diabetes hat. Nach dem Motto, ja, die hat Typ 1 Diabetes. Ich habe gegoogelt, die ist so vergesslich. Das liegt am Diabetes. Und die Person wusste nicht, dass ich auch Typ 1 Diabetes hatte. Ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten soll. Aber da habe ich so gemerkt, so wird also auch womöglich über mich geredet, sobald sichtbar ist, dass ich Diabetes habe. In einer Redaktion eines ganz, ganz großen Verlages in Deutschland. Also waren auch keine dummen Leute am Werk eigentlich. Und trotzdem herrschten da solche Stigmatisierungen, solche Vorurteile. Wie bist du da bei der Wiederwahl jetzt umgegangen, damit dieses Thema kein Riesenthema wird? Weißt, es kann ja sonst sein, dass sich was herumspielt nach dem Motto, dein Zucker ist ja so schlecht eingestellt, der fragt ja so oft nach einer Schorle auf Veranstaltungen.
Auf einer Schorle.
Ja. Aber weißt du, ich meine, das kann ja ganz schnell, ohne dass du was davon wirklich mitbekommst, kann da quasi so an deiner Stabilität, an deiner gesundheitlichen Stabilität gesägt werden. Von Gegnern, von falschen Freunden, von wem auch immer.
Also ich habe es vorhin nicht ganz ausgeführt, glaube ich. Also dass ich jetzt hier bin, ist schon, glaube ich, auch für mich nochmal ein Sprung zu sagen, hey, ich gehe jetzt wirklich mal 8 Tage in eine Diabetesklinik und lasse mich durchchecken und lasse mich behandeln und stelle um auf eine Pumpe. Das habe ich wahrscheinlich letztes Jahr nicht gemacht, obwohl ich es eigentlich gerne schon gemacht hätte in den Herbstferien, wegen dem anstehenden Wahlkampf. Also es war eine Art, da, also weil trotz bei allem ja Chaka und so weiter, also da hätte ich gedacht, ich hätte eigentlich letztes Jahr in den Herbstferien alleine schon, dass ich wieder sage, nur in den Herbstferien. Wenn andere Leute krank sind, dann gehen, machen sie das einfach. Aber ich opfer da meinen Urlaub, eigentlich unser Familienurlaub. Also da merkt man schon doch, wie groß der Druck auch ist. Sage ich mal selbst reflektieren, wenn ich mich reden höre, dass ich das da noch nicht gemacht habe. Und trotzdem war es im Wahlkampf, habe ich das kaum als Thema gehört. Da habe ich, klar, da war ich mit Leuten unterwegs im Wahlkampf, mit denen ich ja nicht jeden Tag unterwegs bin, also eine klare Trennung zwischen Wahlkampfteam und Rathausteam. Und im Wahlkampfteam waren ja auch ganz viele unbekannte Leute. Also ich habe Plakate aufgehängt mit Leuten, die habe ich noch nie vorher gesehen. Da waren mega viele Leute bei mir im Team, über 250 in der WhatsApp-Community. Also das war ja cool. Und denen habe ich allen das ja dann auch erklärt oder gezeigt, dem gesehen, wie ich mich gespritzt habe. Aber zum Beispiel diesen Krankenhaus, diesen Klinikaufenthalt, den hätte ich auf jeden Fall früher schon machen sollen.
Und hätte dir das, glaubst du, aber geschadet? Glaubst du, das hätte dir geschadet? Glaubst du, hättest da 2-3 Prozentpunkte weniger bekommen? Und du hast ja mit 52% gewonnen, ne? Wer weiß, dann hättest du genau, vielleicht nicht gereicht im ersten Mal.
Ja, genau. Das weiß ich nicht genau. Ich hatte auf jeden Fall Glück, dass wir hatten einen sehr fairen Wahlkampf zwischenmenschlich. Also wir hatten am Anfang 14 Kandidierenden oder sowas, 14 Kandidaten. Und am Ende waren es dann, glaube ich, noch 9 oder 8, die auf dem Wahlzettel standen. Und das war alles in einem aushaltbaren, fairen Maß. Natürlich wurde da ein bisschen mal, aber das war eher politische Auseinandersetzung. Ich hatte vor drei Jahren, hatte ich ein ARD-Kamerateam 1 Jahr lang an meiner Seite. Und da habe ich, die haben das auch voll gefilmt. Also die haben so eine Langzeit-Doku gemacht quasi, behind the scenes quasi, auch als Aufhänger auch nochmal mit meiner gebrochenen Nase, mit einem blauen Auge und einfach so behind the scenes im Rathaus. Und da war das schon auch, ist es sehr präsent ein Thema gewesen. Und da haben auch ein paar Leute, habe ich ein paar Zuschriften bekommen, hey, dass man seine private Krankheit nicht so in der Öffentlichkeit zeigt. Aber das war eine Handvoll Leute. Als ich in Elternzeit gegangen bin, haben auch eine Handvoll Leute rumgemotzt. Als Oberbürgermeister geht man nicht in Elternzeit. Und auf der anderen Seite haben es halt irgendwie 50 oder 100 Leute gefeiert, per Zuschrift, also, oder noch mehr, je nachdem. Also es ist immer, und auf Social Media natürlich sowieso. Also da haben jetzt auch und da wahnsinnig viele nette Kommentare. Ich glaube, das Video haben 250.000 Leute gesehen, wenn man die Kanäle zusammenrechnet. Also super viele haben sich das angeschaut und ganz viele kommentiert, geliked und auch oder Direktnachrichten geschickt. Und trotzdem
ich
kriegst
auch kommentiert.
Dann ich hab zurückkommentiert. Ja, ja. Ich habe gesehen. Ich habe ja die Anfrage gerade von Stefan bekommen. Aber und trotzdem sagen dann Leute, hey, warum gehst du dafür ins Krankenhaus? Also das haben auch ein paar Leute drunter geschrieben, ja. Also du hast ja quasi immer beides. Und deswegen versuche ich immer meinen Fokus nicht auf das Negative zu legen.
Aber ich meine, so ein Krankenhaus, 8 Tage Krankenhaus signalisiert erstmal, oh, da ist jemand richtig krank. Der braucht offenbar eine Behandlung. Das kann ja wirklich als Schwäche ausgelegt werden, oder zumindest als Vollumfang der eigenen Kräfte, sich befindlicher Oberbürgermeister.
Also ist ein Risiko. Ich kann dir die Frage aber nicht klar bejahen, weil ich sie nicht verifizieren kann. Und deswegen bin ich so einfach da vorsichtig. Also ich hab es nicht direkt mitbekommen. Aber wenn ich jetzt draußen rumlaufen würde, hier, ich bin 40 oder 50% schwerbehindert und hier, also natürlich wird es Leute geben, die sagen, hey, so einen beeinträchtigten Personen, die wollen mir nicht als politisch Verantwortlichen. Aber ich natürlich jetzt, also jetzt ohne mich selbst zu loben, ich wirke nach außen ja eher ja aktiv, sportlich und bin viel unterwegs. Das heißt, eher ist eher so, dass die Leute, glaube ich, gar nicht, ich glaube, dass die Leute bei mir, auch bei meinem Pensum, auch auf Social Media und was ich alles mache und wo ich bin etc., die verstehen den ja gar nicht, was es bedeutet, immer noch zu spritzen, immer noch Blutzucker zu messen, Sensoren dabei zu haben, irgendwie alle 5 Wochen zur Fußpflege zu gehen, ja, oder so Sachen, ja. Das sind ja alles so voll Sachen, die irgendwie, wenn deine Haut auf einmal, das sind ja lauter so Begleiterscheinungen, das versteht keiner, das ist halt.
Was meinst du mit der Haut? Welche Begleiterkrankung mit der Haut?
Ja, so oder so eine, dass halt deine Haut mal so trocken ist oder sowas. Mhm. Ja. Oder Wundheilung. Als ich habe mir irgendwie so ein Fitzelchen am Zehennagel selbst rausgezogen und konnte dann 6 Wochen nicht mehr joggen.
Ja, also, die Wundheilung ist echt ein Problem, das nervt mich wahnsinnig.
Brutal.
Ich frage mich immer, liegt das an, also man weiß ja, dass es Diabetes ist, aber vielleicht, ich denke dann immer, vielleicht bin ich das einfach, ich kriege auch wahnsinnig schnell blaue Flecken und so, aber dass ich wirklich denke, oh nee, jetzt hast du da eine Wunde, warum heilt das nicht? Und ich habe schon, also liebe Candies da draußen und auch lieber Martin, wenn irgendjemand einen Lifehack hat zum Thema Wundheilung, muss gar nicht mit Diabetes zu tun haben, ihr könnt auch Dermatologin sein. Ich habe schon diverse Ärzte und Ärztinnen gefragt und die kommen alle immer mit, nimm Bepanthen oder Cicaplast von La Roche. Also wenn jemand wirklich einen heißen Tipp hat, bitte schickt ihn uns per Instagram oder an Candy Diaries Kanal oder postet ihn unter irgendein Foto von uns. Ich bin dankbar, weil es nervt mich kolossal und ich finde es auch ganz toll, Martin, dass du nochmal sagst, auch mit deinem Job, dieses, ich finde Diabetes wird dauernd unterschätzt. Es ist immer so, ach ja, muss dich halt spritzen. Also diese, ich habe neulich auch eine Veranstaltung moderiert, da hieß es wirklich irgendwie, 200 Entscheidungen mehr pro Tag treffen die Menschen mit Diabetes, ja. Also eben dieses, wie mache ich Sport, wann mache ich Sport, was mache ich. Jetzt hat mir beruhigenderweise auf der Veranstaltung ein Arzt erzählt, dass inzwischen Menschen mit Diabetes Piloten und Pilotinnen werden können. In meiner Jugend hieß es noch, das ginge nicht. Und der hat mir erzählt, und das fand ich total faszinierend, dass die wohl immer eine Verbindung zum, ich kann es nicht genau erklären, korrigiert mich dann, liebe Candies, wenn ich es falsch sage, aber der hat gesagt, die haben immer eine Verbindung zum Tower und der Tower kriegt quasi den Blutzucker des Piloten zugesendet. Also das fand ich total faszinierend. Und hab gedacht, aber auch spooky cool. Irgendwie. Ja, aber irgendwie, wie toll, dass es ermöglicht, also dass man sagt, wir machen das möglich, wenn du Pilot werden willst, dann you go for it und so. Und dieser zusätzliche Kraftakt, wie du auch sagst, du bist super oft auf Reisen, du musst unterwegs sein, du fliegst nach Berlin oder du hast dein Dreiländereck da, du hast Termine. Ja, dann hat man mal eine Spritze vergessen oder einen Sensor oder kein Insulin dabei. Also an was man alles, was du auch vorhin meintest, du kannst nicht einfach aus dem Haus gehen, sondern du musst immer so, habe ich was dabei für Unterzuckerung? Habe ich, ne? Also ich finde, das wird so oft so, ja, man sieht dir das ja nicht an oder du hast ja nichts und so. Und ich finde das einerseits schön, aber manchmal nervt es mich auch, weil ich wirklich denke, diese Zusatzleistung, die wir erbringen, ist schon enorm, oder nicht?
Ja, absolut. Also ich habe gerade kurz einmal geschmunzelt, weil ich mich an eine Reise nach Mannheim erinnert habe, dass er nicht so weit weg ist von Freiburg. Und ich hatte meine Spritze nicht dabei. Und es war irgendwie Sonntag und ich habe irgendwie dann auch, bin jetzt zu zwei Apotheken und habe dann gedacht, komm, ist so lange ist nicht schlimm. Und dann weiß ich noch, wie ich Hampelmänner gemacht habe quasi und so auf der Stelle bin ich gejoggt quasi, um irgendwie meinen Blutzucker ein bisschen wieder runterzubekommen. Also wirklich, da greift man sich ein bisschen an den Kopf und gleichzeitig, also das Blöde an dieser Krankheit ist ja, dass diese eine Brezel, die esse ich an einem Tag und brauche so viel Insulin und morgen brauche ich halt mehr oder weniger. Und das, selbst deine Ängsten, selbst meiner Frau das zu erklären, dass das quasi alles, was deine Hormone, dein Stresslevel, das hat alles, was ja mit deinem Insulingebrauch zuständig. Und das ist schon herausfordernd.
Ja, jeder Tag ist dann wieder anders. Hast du denn vielleicht noch weitergehende politische Träume? Und würdest du sagen, dass auch ein Mensch mit Diabetes Bundeskanzler werden könnte, rein theoretisch, oder Ministerpräsident? Bei welchem Amt ist Schluss mit Diabetes?
Also ich hoffe eigentlich, bei gar keinem Amt ist Schluss. Ich glaube, dass auch eine Diabetikerin solle Bundeskanzlerin werden. Also das heißt, also ich bin parteilos, ich fühle mich in Freiburg total wohl. Ich habe aktuell überhaupt keine Ambitionen auf Land- oder Bundestag, es reizt mich, stand jetzt wirklich gar nicht so.
Das musst du jetzt sagen, so kurz nach der Wiederwahl.
Nein, ist nicht wirklich so. Du musst es so sehen, ich habe im Bundestag oder im Landtag habe ich 2-3 Mitarbeitende quasi, vielleicht 4, wenn es hochkommt. Ich habe 4.500 Mitarbeitende in Richtung Rathaus, nochmal 4.000 draußen. Wir haben ein 3 Milliarden Budget. So eine geile Stadt, so tolle Leute. Also das heißt, ich bin wirklich so im Verhältnis, würde mich das wirklich wenig reizen. Und trotzdem glaube ich, dass wir, hey, Politik lebt immer von menschlichen Entscheidungen und deswegen brauchen wir auch Menschlichkeit. Und da würde ich mir total wünschen, wenn jemand auch mit so einer Krankheit möglichst ohne allzu viele Vorurteile, aber die wird es trotzdem geben und sich deswegen nicht entmutigen lassen, am Ende auch Spitzenämter besetzen kann. Also warum sollst du denn nicht als Ministerin oder Bundeskanzler oder Ministerpräsidentin unterwegs sein? Als Typ 1er auf jeden Fall, go for it.
Wie oft benutzt du Diabetes als Ausrede, um so eine unnötige Diskussion abzubinden? Nach dem Motto, ey, jetzt ist mein Zucker ist schlecht, ich muss jetzt hier raus aus der
Fraktion. Viel zu selten. Nachdem ich euren Podcast gehört habe, habe ich mir das viel häufiger vorgenommen. Viel selbstbewusster zu sagen, Entschuldigung, ich muss mir kurz messen gehen, ja.
Aber hast du es schon mal gemacht?
Oh Gott, Stefan, wir sind voll der schlechte Einfluss. Wir sind der Pete Doherty unter den Podcasts.
Das hat mir richtig Kraft gegeben. Aber da bin ich mal gespannt, wie das mit der Pumpe jetzt funktioniert. Also ist nicht meine Hauptüberlegung quasi, wie funktioniert Alkohol und Pumpe. Aber auch das ist ja neu für mich.
Aber jetzt, vielleicht hast du einen Tipp. Mit welchem Alkohol bleibt der Zucker stabil? Welcher Suff ist am verträglichsten als Oberbürgermeister?
Jetzt quasi auch gerade für dich als Pfälzer. Ich würde sagen, diabetesmäßig ist das Carlsberg Urpilz eins der besten zum Trinken sozusagen. Da ist es sehr, sehr stabil quasi. Und sonst halt klar, Weißwein. Aber ich bin jetzt mittlerweile die Welle hält an. Seit 2 Jahren bin ich auf dem Campari-Soda-Trip. Ich war mit meinem besten Kumpel in Rom und seitdem, ich habe nie Campari O getrunken, aber Campari Soda, ich bind mir dann immer ein bisschen deutsche Vita quasi in Deutschland und das kommt dann gleich gut an.
Ich trinke sogar sehr oft, das ist jetzt mein Unterzuckerungstipp, wenn man Campari mag und keinen Alkohol trinken möchte, bei Unterzuckerung im Restaurant, beim Italiener bestelle ich mir immer einen San Bitter oder einen Crodino, weil das ist ja genau dieser bittere, also das ist wirklich ein sehr köstlicher Unterzuckerungs-Aperitivo sozusagen.
Ohne Alkohol oder mit Alkohol?
Das ist ohne.
Ohne. Ohne, oder? Das ist eine Limonade, aber das ist wirklich für Unterzuckerung. Ich habe mir das sogar manchmal dann auch nach Hause bestellt. Zu Hause schmeckt es natürlich nie so gut wie in Italien oder im Restaurant. Aber Martin, du hast ja auch gesagt, also Freiburg wird so, ne, als entweder linksgrün versifft oder Bullabü oder und so weiter. Das ist so die Öko-Hauptstadt, es ist die heile Welt, es ist schön. Hast du irgendeine ganz unfreiburgerische Sünde? Machst du irgendetwas, von dem man sagt, das passt jetzt aber nicht nach Freiburg?
Ha, also ich habe gerade, wir hatten ja gerade über Lifehacks. Kennt ihr Sugar Sugar?
Ja, super.
Ich habe heute von meiner Diabetesberaterin, sie hat mir davon berichtet, die hat mir eins geschenkt. Ich habe es noch nicht mal probiert, aber ich habe alleine, weil ich die Idee schon so cool fand, dass Typ 1er ein eigenes Startup machen, fand ich so sympathisch, weil ich bin auch so sehr innovationsverliebt in Freiburg gerade mit vielen Startups. Ich habe mir direkt drei von diesen 5er-Paketen mal bestellt, obwohl ich es noch gar nicht probiert habe. Aber das war jetzt keine Sünde, sondern das steht noch bei mir auf dem Nachttisch. Was auf jeden Fall so absolut nicht Freiburg-Style ist, ist das hier. Mann, das habe ich hier oben noch stehen. Genau, ist auch ganz lustig. Genau. Und das ist eine.
Oh. Wir sehen eine Pepsi.
Als eine Pepsi Vanilla Cream Soda Geschmack. Eine Pepsi in der Dose. Da vorne,
ohne Zucker nehme ich an.
Ja, ohne Zucker, aber es hat also Vanilla Cream Soda Geschmack. Ich hab nie Zero-Getränke getrunken, aber dann habe ich halt logischerweise, jetzt feiere ich das, wenn ich was mit Geschmack bekomme und ohne viel Kohlenhydrate. Und das da vorne bei diesem Restaurant ist so ein Außen, so ein 24-Stunden-Automat, wo der halt, und da haben die gehabt. Dann habe ich mir eine gekauft, fand die so geil, und ich bin gestern wieder rübergelaufen und habe mir jetzt alle Dosen rausgezogen, die sie hatten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Vanilla Cream Soda, habe ich noch nie gehört.
Klingt total Porno.
Es ist allein schon die Dose quasi, aber ich habe auf jeden Fall quasi, also es gab nur noch 3 Dosen, ja, aber die habe ich mir auf jeden Fall gesichert, genau, und die habe ich mir für morgen für die Fahrt zu Oma und Opa, hole ich die Kids ab, habe ich mir vorgenommen, dass die werde ich unterwegs genießen. Also sowas kann ich schon, da würden, also das ist nur Freiburg-Style aus einer Dose, Getränkeautomat von Pepsi, aber das fand ich schon ziemlich geil.
Gab es denn auch mal eine Situation, wo du quasi so unterzuckert bist, dass du quasi von deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Auto eskortiert werden musstest und gesagt, bitte, hoffentlich fotografiert mich jetzt niemand?
Nee, das hatte ich. Ich hatte ein anderes körperliches Wehleiden. Ich hatte vor 3 oder 4 Jahren hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Und das war super. Da habe ich meinem Team wirklich, da lag ich wie ein Marienkäfer auf dem Boden und ich konnte nicht mehr aufstehen und habe meinem Team verboten, den Krankenwagen zu rufen, bis quasi irgendwie 2.500 Ibu so gewirkt haben, dass ich quasi gerade so quasi dann selbstständig zu meinem Fahrer ins Auto fallen konnte und der hat mich vom Krankenhaus dann rausgeworfen. Das war mir sehr unangenehm. Ich habe so eine richtige harte Unterzuckerung zum Glück nur zu Hause gehabt mit unseren beiden Söhnen am Tisch und meiner Frau. Und wir hatten Essen bestellt und ich habe mich halt so gefreut und habe mich einfach im Voraus schon gespritzt. Und das Essen kam nicht und das Essen kam nicht und das Essen kam nicht. Und ich habe dann halt so eine Schorle, Apfelschorle genippt, ja, und da kam das Essen und ich Double habe halt auch echt zuerst den Salat, den selbstgemachten Salat noch gegessen. Und dann habe ich so richtig einen 5 Minuten Blackout gehabt. Also es war wirklich so, dass ich, meine Frau hat mir danach gesagt, was ich noch gesagt hatte, aber da war ich so krass im Unterzucker, dass ich habe wirklich so, an 5 Minuten kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es war zum Glück so, dass ich davor halt schon was Süßes getrunken habe, so dass dieser Dip, ich kam selbstständig wieder raus, ohne Krankenwagen. Aber das war, genau das, also auch meine, für meine Kinder war das sehr befremdlich, genau.
Ja, glaube ich. Das glaube ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen, als Freund der Unterzuckerung, als jahrelanger Stammkunde der Unterzuckerung, mit Hypo-Abo Deluxe kann ich das bestätigen. Das ist richtig traumatisierend für Premium Freunde. Premium Hypo bist
du. Ja. Du sammelst die Hypo-Punkte und bald kriegst du ein Messerset vom Rewe.
Auch bitte kein Messerset, sondern irgendwas, eine
Kopfhanne. Man kriegt doch immer Töpfe oder Messer oder sowas.
Ja, genau.
Besteck oder Töpfe.
Du hast ja eben gesagt, Martin, durch diese Pumpe erhoffst du dir nochmal 2-3 Lebensjahre zu gewinnen. Hast du dir auch mal die Frage gestellt, und wie würdest du sie beantworten, wie viele Jahre quasi dich das OB-Amt kostet, unterm Strich zusammen mit Diabetes? Oder Laura, dich dein Leben als Moderatorin, ich mein Leben als Journalist, der überall rumreist. Die Frage hat mich manchmal doch beschäftigt in den letzten Monaten. Also wie hoch ist der Preis, den wir zahlen dafür, dass wir ein Leben führen, wie es nicht in den Schulbüchern steht, in Sachen Diabetes? Ist die Stimmung im Keller? Frage. Sorry, aber
Nee, gar nicht, weil ich habe auch da, ich bin ja voll lebensgeprägt. Also wenn ich, also ich glaube, das stimmt. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, irgendwann, meine Mama meinte irgendwann mal bei so einer Qi-Maschine, quasi die Qi ist die Lebensenergie, quasi, nee, der hat nur einen gewissen Bereich und wenn der hat aufgebraucht, dann ist dann das Leben vorbei oder sowas. Hat sie irgendwann mal erzählt, es wäre in China so eine Lösung. Wenn ich mir das anschaue, bin sehr geprägt von meiner Omi. Meine Omi ist 1915 geboren und 2017 gestorben mit 102. Hey, wenn ich mir überlege, was diese Frau in ihrem Leben alles erlebt hat, mitten im Ersten Weltkrieg geboren, Weimarer Republik, Nazi-Deutschland, Zweiter Weltkrieg, geflüchtet und, also wenn, genau, dann hat sie so ein krasses Leben, ist mit 102 geworden. Mein Opa, also nicht der Mann von Omi, sondern auf der anderen Seite, der war, ist 1927 geboren und wurde jetzt, ist vor 3 Jahren gestorben, also auch ewig alt geworden. Und der war auch irgendwie in 3 Kriegsgefangenschaften und hat bei der BASF dann gearbeitet und hat irgendwie diese Seifen produziert. Und da sind ganz viele Leute auch natürlich an Krebs weggestorben. Also, und irgendwie ist das, am Ende ist es, das Leben ist halt auch ein bisschen mehr als 1+1 oder 2-2, sondern irgendwie, daher glaube ich, also ich glaube, rein rational macht es überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel, dass Opa so lange gelebt hat oder dass Omi so lange gelebt hat. Das kannst du eigentlich nicht erklären in dem, was sie alles erlebt haben, was sie ertragen mussten, auch an Krankheiten, die sie mitgenommen hatten und so weiter. Und deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dieses Opfer, die Bürde für dieses Amt ist groß und die ist viel größer, als Leute das da draußen wahrnehmen. Das ist ja noch ein weiteres Paket neben diesem Diabetes Typ 1 Paket, weil auch hier ist die Bürde ja viel größer, als die Leute da draußen wahrnehmen. Und natürlich sind es 2 Päckchen, genau. Und ich weiß, bei mir ist es ein Päckchen auf Zeit, zumindest mein OB-Amt als Oberbürgermeister in dieser wunderschönen Stadt Freiburg. Typ 1 stand jetzt leider noch ein bisschen länger oder vielleicht auch bis immer. Ja. Aber das heißt, ja, die Frage ist berechtigt, aber am Ende dann umso mehr geht's, also YOLO ist jetzt ein bisschen zu platt gesagt, aber so in die Richtung halt, ne? Also dieses bewusst Leben. YOLO habe ich auch lange nicht mehr gesagt.
Es ist hier voll der, jetzt wird so ein schöner philosophischer, emotionaler Podcast, aber das ist eine sehr schöne Frage, Stefan, und ich finde,
mach ich gleich meine Pepsi auf hier.
Ja, jetzt mach deine primitive Pepsi auf, damit es mal wieder das Niveau ein bisschen profan wird und hier ein bisschen Gangster reinkommt. In die Monster Energy. Aber ich bin da total bei Martin, Stefan, weil ich glaube, unsere Jobs, also ganz viel, also erstens, wie du von deinen Großeltern erzählst, ich habe auch drei von meinen vier Großeltern sind über 90 geworden. Die haben bestimmt keine Spermidin-Omega-3-Supplements genommen und die haben auch bestimmt, also ne, wenn man mal der, oder keine What? Peptide gespritzt oder kein Spermidin, kennst du ja wohl, das ist eins der Longevity.
Was ist Spermidin?
Das ist das Sperma, was mir ins Gesicht schmieren muss.
Nein, das sind Kapseln. Das ist zum Beispiel ganz viel enthalten in Weizenkeim und das ist ähnlich, also ich bin jetzt keine Ärztin, aber das ist auf jeden Fall eins der Longevity Supplements, was man nimmt, neben natürlich Omega-3, was weiß ich, CAKG so und so weiter. Also unsere Großeltern haben das alle nicht genommen und haben Kriege überlebt, wie du sagst, und irgendwie keine Ahnung, gehungert und bestimmt nicht, also ich glaube, und viele dieser Studien, ich habe viele Dokumentationen auch gelesen über diese Blue Zones und über die Menschen eben, wo die Menschen über 100 werden. Und ein riesen Aspekt natürlich neben Schlaf, Bewegung und Ernährung ist immer soziale Verbindung. Also Purpose, Sinnhaftigkeit.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, Martins Job ist etwas sinnhafter als vielleicht meiner, weil ich versuche nur die Leute irgendwie bei Laune zu halten. Aber auch das mir das selber. Das
ist ja genauso meine ja, Beschreibung,
stimmt.
Könnte man sagen. Ja.
Stimmt.
Leute bei Laune halten.
Und im Grunde genommen, glaube ich, ist das Gefühl, natürlich ist der Job stressig und natürlich hat man manchmal Druck und man hat man eine Quote, die schlecht ist und man ist mal verzweifelt, weil man ein Format nicht bekommt und man muss viel reisen und man muss auf die Bühne und vor 100.000 Leuten da moderieren und so. Aber ich glaube, das Glück, was mir dieser Job gibt, überwiegt bei weitem die Belastung, die es mir macht und das Netzwerk, was ich habe, die Menschen, die ich treffe, so ein Gespräch wie jetzt zu führen, Menschen zu treffen, unterschiedlicher, weiß ich nicht, Berufe, also ich bin so dankbar für diesen erfüllenden Job und ich glaube, dass dieser Job mich keine Lebenszeit kostet, sondern im Gegenteil mir Lebenszeit gibt. So.
Amen, könnte man dazu sagen, ne? Ja. So, Stefan, was ist mit deinem Job und mit deiner Lebenserfüllung oder ist das jetzt quasi nicht mehr ein Bestandteil dieser Selbsthilfegruppe?
Nee, Journalisten, doch gerne. Also Journalisten haben ja sowieso eine relativ kurze Lebenserwartung. Die sterben ja gerne an im Herzinfarkt mit 52 oder so. Aber ich ich führe momentan ein sehr erfülltes, glückliches Leben, weil auch selbstbestimmt. Das war auch nicht immer so. Wenn man in Verlagen arbeitet, muss man auch manchmal Dinge machen, auf die man gerade nicht so viel Lust hat. Und das ist momentan ja bei mir ganz anders. Ich darf diesen wunderbaren Podcast machen. Ich mache noch einen anderen Podcast auch zum Thema Longevity, nämlich älter werden und wie man damit umgeht. Da lerne ich auch ganz viel. Und das ist wunderbar. Das macht mich schlauer. Aber ja, also es gibt schon stressige Tage und ich war letzte Woche wieder auf dem Dreh in Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl und da klingelt dann auch der Blutzuckeralarm in Situationen, wo ich gerade in einem Interview bin oder im Vorgespräch bin und da kann ich auch nicht immer sagen, Moment, stopp, ich breche jetzt hier ab, sondern muss ich halt auch öfter mal durchziehen und knabbere eher so versteckt an dem Traubenzucker. Das ist sicherlich nicht immer gesund. Und dazu kommen natürlich auch noch so Kompensationsgeschichten. Wenn man dann abends Feierabend hat, gehe ich dann immer joggen oder zum Pilates? Nee, natürlich nicht. Dann gehe ich auch mal mit Kollegen in die Bar und habe vielleicht am Tag jetzt nicht den gesündesten Lifestyle gelebt. Nicht die 10.000 Schritte bin ich gegangen. Also es kommt ja auch dazu. Und ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr versuche ich zu ergründen, welche Konsequenzen mein aktuelles Handeln hat. Und das alleine, das macht einen manchmal schon wahnsinnig. Also macht mich manchmal schon wahnsinnig. Ich hätte gerne manchmal diese Leichtigkeit von früher zurück, als es so war, dass ich, da hatte ich vielleicht eine schwere Unterzuckerung, aber ich dachte, ja, egal. morgen ist neuer Tag. Und oder wenn ich mal ein paar Tage schlechte, hohe Werte hatte, dass ich auch, das mendet sich schon wieder ein. Das ist doch, unterm Strich ist es am Ende schon gut. Und jetzt habe ich, seitdem ich über der 40 bin, habe ich eher das Gefühl, es ist wirklich, es wird schon gezählt. Ich muss jetzt quasi für jedes schlechte, negative, nicht ganz so brave Verhalten von mir, brauche ich mindestens 5 gute Situationen, da, um das wieder aufzuwiegen. Und das, diese Leichtigkeit hätte ich halt gerne zurück. Ich mache mir vielleicht auch manchmal jetzt einfach zu viel Gedanken, damit ich so drauf blicken kann wie ihr. Und ich wünschte mir, ich könnte es so mit dem Fingerschnipsen wieder zurückdrehen. Könnt ihr das nachvollziehen?
Auf jeden Fall. Zum Thema Freiheit ist, also wenn ich mir überlege, ich bin früher mal ein Jahr um die Welt gereist, komplett frei, einfach immer in den Tag rein. Das geht mit Diabetes Typ 1 mit Sicherheit auch, aber es wäre auf jeden Fall eine andere Art von Reisen.
Würdest du es dir zutrauen? Würdest du es machen? Ist angenommen, morgen wäre das Amt vorbei. Du müsstest jetzt Amtsenthebungsverfahren und du bist jetzt, morgen ist es vorbei. Was würdest du dann machen? Würdest du dann sowas Verrücktes machen, um es dir
und dem Diabetes
zu zeigen?
Ich glaube, das ist alles möglich. Das wird natürlich mit, aber ich würde halt eine Batterie von Sensoren und Insulin mit mir rumschleppen müssen. Und das ist natürlich, hast du mehr Ballast. Aber trotzdem glaube ich, dass du wahnsinnig viel coole Sachen mit Diabetes Typ 1 machen kannst. Und ich würde auf jeden Fall jetzt auch reisen. Doch, ich war, wie gesagt, ich war gerade in der Ukraine, quasi in unserer Partnerstadt dort und so weiter. Also ich habe ja trotzdem noch viele Abenteuer auch in meinem Leben und einfach eine hohe Intensität. Das heißt, ich glaube, das wäre genauso möglich, aber es wäre halt anders. Und wenn ich manchmal, also wir machen jetzt wir haben jetzt einen Sommerurlaub, auch zeitnah. Wir fliegen zum ersten Mal langen Strecke mit der ganzen Familie nach Südostasien. Da war ich vor 20 Jahren damals auf Weltreise. Hey, das vor 20 Jahren war das die pure Freiheit. Mit dem Rucksack drauf losleben und irgendwie für 17 Euro in Vietnam für ein Busticket für das ganze Land. Ja, ein- und aussteigen, wo immer du willst und so. Das waren alles so andere. Das ist halt, meine Frau sagt mal, Alter, das ist 20 Jahre her, das ist alles anders heute. Aber so, das war der Freiheitsgedanke. Und heute ist es ein anderes Leben, aber das ist auch schön. Und damit will ich es gar nicht relativieren, sondern das meine ich wirklich so.
Das darf ich nochmal eine ganz profane Frage stellen. Was hast du jetzt die letzten 8 Tage im Krankenhaus eigentlich so gemacht? Hast du auch gearbeitet oder hast du dich wirklich komplett freigehalten von der Arbeit? Das also war ein harter Bruch, ich weiß, ne? Aber.
Ist schon okay. Also ich habe wirklich ganz bewusst, ich habe auch ist ja angekündigt, dass ich in der Klinik bin. Das heißt, ich habe vielleicht 10 Arbeitstelefonate geführt in der Zeit. Also wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Jetzt gerade wegen, und jetzt natürlich die Nachrichten rund um Waldbrand, Feuerwehreinsätze. Und ich habe aber einen Termin, der war mir wichtig. Ich habe so ein Coaching gemacht für Bürgermeister und Kandidatinnen und Kandidaten für so ein Politik-Startup, weil mir das wichtig ist, dass wir einfach Demokratie fördern und dass wir einfach für Werte eintreten in diesem Land. Und die hat mich angefragt, dann habe ich gesagt, ja, ich mache dieses Videoformat mache ich mit potenziellen künftigen Politikerinnen und Politikern quasi von morgen, auch obwohl ich im Krankenhaus bin. Und dafür habe ich mein Essen sogar sausen lassen. Das war genau mittags zwischen 12 und 13.30 Uhr. Und hier gibt es sehr strikte Essenszeiten. Aber das war mir die Demokratie wert.
Sehr löblich. Sehr, sehr löblich. Gibt es irgendwas, was du heute über dich selbst weißt, was du vor der Diagnose Diabetes nicht gewusst hast über dich selbst?
Ja, also ich würde sagen, dass diesen Schlaubi-Schlumpf-Spruch, man hat nur eine Gesundheit, den habe ich nochmal neu für mich selbst kennengelernt, schätzen gelernt, aber auch, wie soll ich sagen, also die Bedeutung dafür, dass ich dafür noch mehr tun muss, ist ein ständiger Lernprozess. Also ich würde sagen, ein bisschen mehr Egoismus für die eigene Gesundheit, das hat mich nochmal ganz gut geerdet.
Würdest du das auch genauso an junge Menschen weitergeben? Achtet mehr auf euch selbst in diesen Situationen, wenn ihr glaubt, einfach nur funktionieren zu müssen?
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube vor allen Dingen an den freien Willen. Also das war wie ja gerade eben, also dieses Lebens-To-Do-List heißt, ich entscheide mich für oder gegen etwas. Und so wie du jetzt gerade, Laura, mich gefragt hast, sozusagen, glaubst du nicht, dass wir was von unserer Lebensenergie aufbrauchen, weil wir so intensive Jobs haben? wenn ich mich bewusst dafür entscheide, diese Intensität zu gehen, ey, dann all in. Aber wenn ich das nur mache, weil der Druck auf mir so groß ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich das muss, gerade auch bei jungen Leuten, weil die Gesellschaft, meine Eltern oder wer auch immer das erwartet, dann würde ich sagen...
Der Gemeinderat.
Ja, genau, ist so, genau, aber ist so. Das ist genau, wenn die Stadtgesellschaft erwartet, dass ich genau... Und dann mal zu sagen, hey, jetzt auch, das bei mir, ich habe einen ersten Bürgermeister und drei Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die alle jeweils für irgendeinen Bereich verantwortlich sind, alle haben rund 1000 Mitarbeitenden. Und auch mal zu sagen, hey, zu diesem Termin gehe nicht ich als Oberbürgermeister, sondern da geht die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin quasi und richtet Grüße von mir mit aus. Das ist ja auch was. Also logisch, die Leute wollen immer, dass ich hingehe. Ich habe irre viele Einladungen zu allem. Alle wollen irgendwo eine Schirmherrschaft oder ein Grußwort. Und auch mal da zu sagen, hey, stopp, Family first, aber auch Gesundheit first. Genau, das ist schon ein ständiger Kampf mit verschiedenen Ebenen.
Also vielen Dank, lieber Martin, für diese sehr schöne, vielseitige Folge und das schöne Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Darf ich noch zwei Danksagungen loswerden?
Unbedingt.
Und zwar einfach, also gerade weil ich jetzt hier in dieser Diabetesklinik sitze, hier in Bad Heilbrunn, einfach mal Danke zu sagen für das ganze Personal, einfach weil es mir wirklich ein Anliegen ist. Wir reden ja gerade auch politisch. Bei mir, wir reden über Krankenhausschließungen und Notfallpraxen im ländlichen Raum. Freiburg ist da, wie gesagt, privilegiert, aber wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, das ist ein Riesenthema gerade. Und so viel wird gerade über dieses System geschimpft und auch gestritten, dass ich einfach nochmal gerne Danke sagen möchte hier für alle von der Diabetesberaterin. Ich habe Froni hier angesprochen, über den Dr. Niebel, die ganzen Ärzte, alle, also landesweit, aber genauso auch euch beiden nochmal ein Dank, Laura und Stefan, weil ich bin wirklich jetzt über euren Podcast auch einmal, habe ich echt lebensfroh, unterhaltsame, aber auch richtig informative nochmal neue Aspekte dazu bekommen. Und deswegen wollte ich gerne nochmal Danke sagen, weil ich glaube, gerade sowas brauchen wir, dass Leute auch offline wie online irgendwie auf eine coole Art und Weise wichtiges Wissen vermitteln. Deswegen Chapeau. Und irgendwann klappt es vielleicht auch mit der Vanilla Cream Soda, Pepsi oder was anderem halt.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Candies, und tschüss. Danke, dass du da warst, Martin, und danke, Stefan, wie immer für die fantastische Zusammenarbeit und deine unendliche Geduld mit mir. Ich sage nur technische Probleme, aber das ist ein kleiner Insider. Vielleicht lüften wir den irgendwann mal.
Nur weil du wieder rausgeflogen bist mit deiner komischen Internetleitung da in München.
Weißt du was? Andere Leute fliegen aus dem Berghain, ich fliege aus dem Podcast. Weißt du, so hat jeder sein Rockstar-Leben.
Die härteste Tür der Welt ist hier bei Candy Diaries. Schaltet wieder ein, in 2 Wochen geht's weiter.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Ein Podcast von Funke.